Musikgespräch!
Es ist 10.17 Uhr. Mein Zucker ist bei 189 fallend.
Und wir befinden uns hier in unserem Corona-Studio.
Ja.
Mit Sicherheitsdistanz, als Daniel hier ankam, trug er vorbildhaft Mundschutz.
Ja, bin heute auch mit meinem Hugo Boss Zipper und meiner Chino-Hose total punkig gekleidet.
Das stimmt, ich nicht. Ich habe immerhin eine schwarze Jeans an.
Tennistasche hätte noch gefehlt.
Wir sprechen heute über Punk.
Über Punkrock. Das ist insofern ein sehr spannendes Thema, lieber Scene, weil ich dort sehr viel mich mit beschäftigt habe und sehr viel Punk höre, gehört habe und immer noch höre und mich diese, wenn man das jetzt mal so sagen darf, diese Subkultur immer sehr interessiert hat.
Ja.
Und ein bisschen gespoilert fürs My Personal, ich mich auch in dieser Subkultur durchaus phasenweise bewegt habe.
Ja.
Daher finde ich es sehr spannend, jetzt über Punkrock zu reden, weil die Frage, die nicht nur wir uns stellen und die Frage, die sich auch viele Punkrocker gestellt haben, auch deutsche Punkrocker, ist die Frage, was ist Punkrock?
Ja, was ist Punkrock? Und ich befürchte, wir werden das gar nicht befriedigend in dieser Sendung klären. Aber wir versuchen uns dem Phänomen Punkrock anzunähern. Und ich bin total gespannt, Daniel, was du vorbereitet hast.
Ja, ich habe viel vorbereitet, weil sich meine Gedanken sehr stark um diese Frage, was ist Punkrock, kreisen.
Ja.
Und ich musikalisch da sehr tief reingegangen bin und viel, viel Punk gehört habe in den letzten Wochen. In Vorbereitung dieser Sendung, aber auch aus Spaß,
ja,
und laut.
Die Sendung macht ja auch immer Spaß.
Ja, und habe sehr viel Punk gehört und habe dann doch, wenn man sich damit auseinandersetzt, stellt man dann doch auch musikalisch sehr starke Unterschiede fest und stellt auch fest, dass diese Frage, was ist Punkrock oder was macht Punk eigentlich aus,
ja,
sich im Endeffekt total ausdifferenziert, total vernichtigt dann im Kreise. Ich nehme jetzt ein paar Sachen vorweg und ich mich bei dieser Fragestellung, die ich in den letzten Tagen mir gestellt habe, immer wieder selbst geschwankt bin. Also ich bin immer wieder zu anderen Erkenntnissen gekommen. Also ich war ein bisschen nerdig. Ich bin nachts aufgewacht und habe festgestellt, das ist ja gar nicht Punk. So, also das war, also ich habe mich sehr, also es ist, ich
fand, es ist wirklich sehr nerdig, ja.
Ja, es ist sehr nerdig und ich konnte diese Frage, und das ist, glaube ich, das Spannende, also fangen wir mal an und gucken wir mal, ob wir diese Frage, was ist eigentlich Punk und was zeichnet Punk aus, auch musikalisch, da möchte ich einen Schwerpunkt legen, wir sind nun mal Musikwissenschaftler,
ja.
Don't blame us. Ja, was ist Punk? Wie fing das denn alles an?
Wie gehen, Scene. Okay, wir versuchen mal ein bisschen zurückzugehen
in die
Musikgeschichte und wir versuchen das Ganze von der Musik her aufzurollen.
Gerne.
Und Daniel, ich bitte dich da gerne immer so ein bisschen so einen soziologischen Fokus mit reinzustreuen,
ja,
Zeitgeschichte, gesellschaftliche Hintergründe mit zu ergänzen.
Gerne.
Ich habe gar nicht so super viel vorbereitet, sondern versuche da so ein bisschen den gängigen Narrativen zu folgen und hoffe, dass du die mit deinem Fachwissen, weil ich glaube, du bist heute besser vorbereitet als ich,
möglich,
ergänzen kannst.
Kommt selten vor.
Kommt selten vor, aber immer wieder.
Ja. Also.
Das Spannende, was ich dann tatsächlich interessant finde, wenn ich mich mit der Historie von Punk beschäftige, ist, dass es so dieses gängige Narrativ gibt, Punk, die frühen Wurzeln liegen irgendwo in London und in New York. Und dann ist Punk-Geschichte und die historischen Vorläufer und Vorbilder eigentlich retrospektiv erst wieder entdeckt worden und in diese Punk-Rock-Geschichte hineingeschrieben worden. Das bedeutet, viele Bands, die dann später als Punk-Bands bezeichnet wurden, wurden dann auch gefragt, was habt ihr gehört? Was sind Vorbilder für euch? Und da wurde dann oftmals wiederum verwiesen auf rauere Spielarten des Rock'n'Roll in den 50ern oder auch auf die härteren Rockbands der 60er Jahre. Hier ist vor allem der Genrebegriff Garage oder Garage,
ja,
ein wichtiges Stichwort. Ich verweise hier auf Bands wie The Kingsmen oder dann später auch The Stooges, die
massiv, ja,
großen Einfluss hatten und mehr oder weniger ja eine recht wilde, laute, gitarrenbasierte Form von Rock'n'Roll gespielt haben.
Ja, da würde ich auch, da sage ich da noch was zu den Stooges.
Ja.
Zu Iggy.
Zu Iggy, zum sogenannten Godfather of Punk.
Da, was ich mehr unterstreichen würde, als wir haben ja ein bisschen Schelte bekommen, dass wir Neil Young in unserer Grunge-Sendung nicht erwähnt haben, falls du dich erinnerst. Ich würde bei Iggy sagen, ja, ist okay, der Titel. Ich habe Neil Young auch ein bisschen bewusst nicht so erwähnt, weil das mit Neil Young und dem Grunge, das hatte ich nicht so ganz auf dem Schirm. Also bei Iggy kann ich es musikalisch auch durchaus mehr nachvollziehen.
Na, Iggy hing dann auch später mit den Punks halt eben mehr ab. Also der wäre mehr halt in der
schon
Punk-Szene.
Auch ein ganz schöner Punk.
Das, genau. So. Und Neil Young, der ist nicht mit Nirvana auf Tour gegangen oder so. Die haben sich bestimmt
Iggy
mal auf dem
halt
Festival
so,
getroffen.
Iggy
aber
ist schon auch fertig.
Ja. Auf jeden Fall. Wunder, so, dass der noch lebt.
Ja, ich habe lustigerweise, nachdem mein alter Herr klagt ganz gerne mal über sein Alter und seine Schmerzen. Und ich habe hatte ihn jetzt vor kurzem am Telefon und habe ihm gesagt, Papa, du bist so alt wie Iggy Pop und Ozzy. Sei froh, dass es dir noch so gut geht. Ja.
Stimmt. Wenn wir dann wieder auf Punkrock schauen und versuchen so ein bisschen zu fassen, wie ist denn Punkrock entstanden, dann müssen wir natürlich kurz auch Gegenkultur End-68er, 68er Generation ansprechen, die halt einfach es geschafft haben, so eine Protestkultur relativ massenkompatibel durchzusetzen mit einer gewissen gesellschaftlichen Beachtung. Ich möchte nicht sagen, dass der Systemsturz herbeigeführt wurde, aber wie hat Peter Wicke in einem Seminar mal zu uns gesagt, Studierenden, was ist das schöne Erbe der 68er? Wir haben eine ganze Menge kreativer Manager erhalten.
Ja.
Die halt auf eine andere Art und Weise, auf eine progressive, auf eine liberale Art und Weise versuchen, mit Kultur, mit Wirtschaft, mit Wissenschaft und so weiter umzugehen.
Wobei, wenn du schon so wissenschaftlich an die Sache rangehst und wir schon jetzt über Subkulturen reden, bevor wir jetzt sozusagen diesen Fairy Tale der Punk nur 77 ist echt gewesen, an die Sache rangehen. Ich möchte zwei Sachen kurz dazu erwähnen.
Bitte.
Erstens, ja, die These, dass Punk sich in einem Zeitfenster von 77 bis 78 bewegt und dass Punk summa summarum 4 musikalische Alben beinhaltet, kann man aus puristischer Sicht durchaus so nachvollziehen, sage ich an der Stelle.
Ja.
Muss man nicht. Man kann es darauf reduzieren, weil es sich, wie gesagt, das werde ich dann auch empirisch zeigen, musikalisch als auch inhaltlich sehr stark zerfranst. In sehr kurzer Zeit.
Ja, wobei man halt dann sagen muss, wäre es bei diesen 4 Alben geblieben und wir sagen, alles andere wäre kein Punk, dann würden wir jetzt wahrscheinlich nicht über Punk sprechen, weil dann wäre das Punk-Oeuvre, die Punk-Zeit, die Punk-Szene so klein gewesen, dass sie letzten Endes wenig musikhistorische und politische Durchschlagkraft besessen hätte.
Na klar, also ich werde das gleich nochmal sagen, was ich damit meine. Ich wollte dich nur kurz ergänzen und sagen, ich habe hier vor mir zu liegen eines meiner Lieblingsbücher, ein Standardwerk der Postwar Cultural Studies von Stuart Hall und Tony Jefferson, Resistance Through Rituals.
Ja.
Und weil du von den Hippies gesprochen hast oder von den 68ern oder den danach dann entstehenden Hippies, ist es so, dass so wie ich Hall und Jefferson verstehe, also die sind Herausgeber, hier haben im Endeffekt das Who is Who der soziologischen Avantgarde, also wie Ian Chambers, Dick Heptich, da haben wir alle drin geschrieben, John Clark hat hier drin geschrieben, Steve Butlers. Würde man die Hippies schon als Middle-Class-Youth-Subculture sehen?
Ja.
Und im Endeffekt, und daran hat sich bei mir am Wochenende so ein bisschen die Frage hochgehangen, sind Punks im Endeffekt auch eine Form von Middle-Class-Youth-Subculture?
Ja.
Es gibt hier ein sehr schönes Schaubild in diesem Buch, was sich im Endeffekt durch ihre Art der Auseinandersetzung mit Klasse, mit Stil, mit Kommune, mit politischem Bewusstsein unterscheidet sich das sehr stark, weil wir hier von Subkulturen redet, unterscheiden sich sehr stark von Subkulturen wie den Mods oder den Skinheads, also von diesen klassischen Working-Class-Subcultures unterscheidet sich der Punk doch sehr stark.
Ja, wenn wir da in die Roots schauen, dann können wir auch wiederum so ein bisschen verstehen, woran das liegt, oder zumindest versuchen nachzuvollziehen, woran das liegt. Wichtig für Punk und für das Entstehen von Punk sind oftmals 2 Orte, die so genannt werden, und zwar New York und London.
Richtig.
Und wenn wir uns anschauen, in was für einem Umfeld dort Punk entstanden ist, dann ist das vor allem in New York, in London aber auch ein Umfeld gewesen, was sehr stark durch die Kunst auch geprägt geworden ist. Also wir haben hier die Factory von Andy Warhol in New York, die bis in die 70er, späten 70er auch hineinwirkt. Und in dieser Kunstszene, Gegenkultur, Hippie-Szene, Rock-Szene entstehen dann auch erste Spielarten von Musik, die, und jetzt kommen wir vielleicht zu einer Sache, die dann wirklich wichtig für den Punk ist, bewusst versuchen, mit Musikstilen, die zu der Zeit beliebt waren, zu brechen. Wenn wir in die Charts schauen, dann und wir bewegen uns jetzt im Zeitraum Mitte der 70er Jahre, dann haben wir dort Pop-Rock, möchte ich im weiteren Sinne mal sagen, 70er Jahre, auf jeden Fall großes Jahrzehnt für Rockmusik, die in den Charts ganz weit oben ist.
Ich habe die Billboard-Charts.
Oh, super.
100, also die 100 Top 100 Singles aus den Jahren 76, 77 und 78.
Wow, das hören. Was haben wir da?
Ich finde es total schön und auch ein bisschen traurig, aber ich denke, das symbolisiert eigentlich alles. Nummer 1 Single.
Das ist für die USA jetzt.
Das ist nicht,
ich glaube, Billboard ist USA.
Ja, Billboard ist USA.
Okay.
Nummer 1 Single in den USA, Year End Hot Single von 1976.
Ich habe keine Ahnung, sag.
Paul McCartney and the Wings, Silly Love Songs.
Okay, Silly Love Songs.
Ich finde Silly Love Songs ein wunderschönes, tolles Lied.
Ja.
Aber ich denke, dann geht es weiter mit Elton John, Don't Go Breaking My Heart, Johnny Taylor, Disco Lady, The Four Seasons, December. White Cherry, Play That Funky Music. Also natürlich gibt es dann auch eine Black-Music-Scene.
Genau.
Eine sehr starke zu der Zeit. Dann The Manhattans, Kiss and Say Goodbye. Tolles Lied. Paul Simon, 50 Ways to Leave Your Lover.
Ja.
Wenn man jetzt hier mal schaut, sehe ich Barry Manilow. Wow.
Oh,
Diana Barry Ross. Queen Bohemian Rhapsody auf 18.
Ja, immerhin. Also die großen, an sich die großen Pop-Rock-Stars, die man bis heute noch kennt, die immer noch abgefeiert werden.
Ja.
Und
David Bowie ist ja auch noch David auf Top 30. Bowie,
ja, das ist eine sehr stark produzierte Musik. Eine Musik, die sehr stark auf den Aspekt der Studioaufnahme setzt, auf Studiotechniken. Eine sehr teuer auch herzustellende Form von Musik. Also ein Studio wie Paul McCartney und die Wings kann sich nicht jeder leisten. Der hat damals den teuersten Scheiß da gefahren.
Mit Absicht, also mit Sicherheit.
Mit Sicherheit und mit Absicht.
Ja.
Und parallel gab es, wenn du dann Richtung Gegenkultur schauen wolltest, dann hast du dich meistens irgendwie im Bereich Glamrock oder so bewegt oder bist Richtung Black Music gegangen. Disco taucht zu der Zeit auf.
Sehr stark. Also es kommt dann lustigerweise 76 noch nicht, aber 77 werden dann die Charts, um das nochmal zu nennen, in erster Linie von den Bee Gees, Andy Gibb, also die einzelnen Bee Gees und ABBA natürlich sehr geprägt.
Ja.
Also das geht dann, natürlich hast du jetzt 77 Tonight's the Night von Rod Stewart, ist in der Tat die Nummer 1, auch ein schönes Lied. Aber ich würde da gerne jetzt mal einsteigen.
Bitte.
Wenn wir halt von den Vorläufern reden, von Punk. Ich möchte nur ganz kurz ein paar Sachen droppen, damit wir...
Darf ich kurz einmal zusammenfassen, was wir gerade gesagt haben?
Ja.
Vielleicht für die HörerInnen da draußen ganz spannend. Also wir haben diese zwei Bewegungen, die wichtig sind für Punk. Nämlich einmal diese Entwicklung hin zu einer sehr stark kommerzialisierten, durchproduzierten Musik.
Ja.
Was dann quasi als Gegenschablone für viele PunkmusikerInnen genutzt wurde. Und auf der anderen Seite halt eben rauere, ich möchte gar nicht sagen simplere, sondern einfach vielleicht reduziertere Spielarten von Rockmusik, auf die sich dann wiederum viele PunkmusikerInnen berufen haben.
Genau, also es ist sehr schwer, auch wirklich so zu pauschalisieren, aber man kann es ein bisschen tun. Also vorherrschend ist hier sehr viel Disco-Musik in der Zeit, auch hohe, große Produktion, haben wir darüber gesprochen in den Jahren. Es macht sich auch schon so langsam so ein bisschen diese Konterrevolution breit, also Thatcherism is not far away, so. Also es gibt so erste Tendenzen dazu, dass dieser links-alternative Boom so ein bisschen vorbei ist. Wir haben in England vor allen Dingen auch sowohl politische Rassenunruhen, soziale Probleme, also Notting Hill Riots, etc.
Arbeitslosigkeit.
Das sind so ein bisschen zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Also da werden wir gleich nochmal drauf eingehen. Ich wollte nur ganz kurz auf die Musik kommen. Also was haben die Helden gemacht zu der Zeit? Also ich habe von ABBA gesprochen.
Ja.
Jeff Beck, aktuelles Jeff Beck-Album zu der Zeit, Blow by Blow.
Ja.
Was ein total artifiziell, hochgestilistisches, jazzlastiges Instrumentalalbum ist. Also es ist total toll. Total der Frickler so. Ja. Also ich weiß nicht, wie du zu Jeff Beck stehst.
Ich mag ihn sehr gerne. Also ich bin selber ja Gitarrist und er hat einfach ein
Top.
Also eine ganz, ganz tolle Phrasierung, Mega-Sound, super.
Weil das sind jetzt so ein bisschen, ich will mal so ein paar Sachen erzählen von Gitarrenmusik, die zu der Zeit auch noch als Untergrund gelten. Also Joe Blow by Blow war jetzt natürlich nicht in den Charts.
Ja,
so,
klar.
Wir haben...
Aber das ist so eine intellektuelle Musik. Das hören dann Leute, die zu der Zeit auch Frank Zappa gehört haben.
Ja, absolut.
Oder so die Fusion-Bands, Weather Report und so weiter.
Genau, also dann haben wir, Black Sabbath hat gerade Technical Ecstasy rausgebracht. Das ist das erste Cover, wo auch Artwork drinsteckt. Das ist auch... für Black Sabbath-Verhältnisse sehr artifiziell.
Ja.
Ich würde das immer noch als ganz schön Untergrund bezeichnen, aber es ist eine andere Form von Untergrund. So, also Black Sabbath ist immer noch härter als irgendwie, was weiß ich, Genesis mit When We Were Three, was auch 77 rauskam. Auch 77, Eric Clapton Slow Hands.
Ja.
Ein tolles Album, aber auch weit, weit entfernt von jeder Form von Punkrock. geht so ein bisschen in den Rock'n'Roll. Kiss ist eine ganz große Nummer in Amerika.
Ja.
Das muss man sich natürlich in dem Kontext, wo wir von den Ramones reden und von New York. Kiss, Paul Stanley, Gene Simmons sind New Yorker. Also die haben teilweise in denselben Clubs rumgehangen.
Ja.
Und diese Idee von Kiss in 75, 74, 73, Dress to Kill, 75 mit Rock'n'Roll All Night rausgekommen, das war auch auf eine gewisse Art und Weise sehr subversiv. Also die Plateauschuhe von Paul Stanley.
Spiel mit Geschlechterbildern.
Das kommt auch aus der Travestie. Und die Travestie war in der Zeit auch in Soho, genauso wie die Ramones, letztlich auch angesiedelt.
Ja.
Das ist unter dem Gesichtspunkt der Subversivität nicht so weit weg von Punk, obwohl es natürlich vom stilistischen Ausdruck völlig anders ist.
Ganz genau.
Nur um das abzuarbeiten, Led Zeppelin, Physical Gravity, tolles Album, auch weit weg von Punk. Frampton Comes Alive. Peter Frampton. Oh, boah, auch eher so der musikalische Ziehvater von Ben Harper, würde ich sagen.
Ja,
ja, genau. Dann Pink Floyd, Wish You Were There. Oder Wish You Were Here, genau. Supertramp, Crisis, What Crime Is. Das ist alles sehr, sehr mild. Aber das waren so die Rockstars zu der Zeit. Ich möchte kurz hier den Untergrund nennen, weil das ist auch ganz interessant, wenn wir jetzt über Punk reden. Haben wir schon über Punk geredet? Ja. AC/DC, Let There Be Rock.
Ja.
Ist Rock'n'Roll.
Ja,
aber ziemlich hart.
Und was, glaube ich, dann auch noch mit dazu kommt, wir haben diese Männlichkeitsbilder schon angesprochen, natürlich mit einer Form von Hypermaskulinität vorgetragen. Trotz langer Haare und enger Hosen ist es eine zur Schaustellung von Phallus-Symbolen.
Ja, aber es ist natürlich ganz, ganz tief, und da sind wir nämlich jetzt wieder bei diesem, was ich gesagt habe, dass man schon sagen muss, dass Punk eine Middle-Class Youth Subculture ist, weil du hast diesen sexistischen oder diesen Working-Class-Image-Ding aus dem Blues übertragen auf AC/DC. Also hör dir mal, setz dich hin und höre ganz, ganz, ganz laut Whole Lotta Rosie von dem 77er Let There Be Rock-Album.
Ja.
Es ist einfach Rock'n'Roll as its best. So, das ist fast schon Blues. Ne? Das ist auch reduziert. Also es ist keine artifizielle Musik. So, das hast du zu der Zeit. Dann hast du zu der Zeit, wenn es um artifiziell und freaky geht, du hast von Frank Zappa schon geredet, hast du dazu, also Iggy und David Bowie waren auf Heroin und hingen in Berlin ab.
Ja.
Und haben
Auch ein guter Place to be für Punk auch.
Haben Lust for Life kam raus von Iggy und natürlich David Bowie Heroes 77.
Ja.
Und das ist schon, habe ich am Wochenende gehört, das ist natürlich einfach. Es ist total subversiv, es ist total, und also du hörst den Heroin, kannst das Heroin fast schon greifen, wenn du die Heroes-Platte hörst. Ich stelle mir vor, wie er über die Hauptstraße bei mir im Kiez schlenderte.
Schöneberg.
Aber das ist natürlich wahnsinnig, das ist nichts für einfache Leute, das ist abgehoben, der hing bei Romy Haag, der hing im Dschungelclub rum.
Ja.
Das ist natürlich, das ist die Bourgeoisie, das ist links und läuft nicht Gefahr von irgendwelchen rechtskonservativen Menschen gekapert zu werden, aber es ist nichts Rebellisches.
Richtig.
So. Und das ist ungefähr so das Tableau, was ich aufmachen wollte, in dem wir uns befinden, 77, als dann die Ramones und die Sex Pistols anfingen, dieses Punk-Ding zu machen.
Ja, und jetzt hast du schon die zwei großen Namen gedroppt.
Klar, wir müssen ja mal ein bisschen vorwärts kommen.
Ramones als so ein bisschen Stellvertreter von New York und Sex Pistols Stellvertreter von London.
Eine ganz kurze Sache noch, eine Fußnote bitte. Bezüglich Jugendsubkulturen.
Ja.
Wir haben 1976 das Album von Judge Dredd mit dem Titel Last of the Skinhead.
Ja.
Das ist Roots Reggae. Ja. Judge Dredd, einer der wenigen englischen, hellhäutigen Interpreten, die Reggae-Musik gemacht haben zu der Zeit, mit dem Lied Bring Back the Skins, was im Endeffekt ein Abgesang auf die Hymne der Skinhead-Bewegung Ende der 60er Jahre gewesen ist. Ja. Also er besingt hier, wie traurig es ist, dass es keine Skinheads mehr gibt, dass es keine Mods mehr gibt. Was ich damit sagen will, das ist so ein bisschen sinnbildlich. Also diese Mods, Skinhead, Spirit of 69, Jugendkultur-Szene.
Ja, sehr working class behaftet.
War aber auch zu der Zeit so ein bisschen tot.
Ja.
Ne? Also das
ja, die sind auch von der 68er Gegenbewegung dann mit verschluckt worden.
Genau, ja, also Skinheads haben sich so ein bisschen selbst verschluckt, aber da kenne ich mich ja aus. Zumindest, also wir haben 76, 77, haben wir schon auch, was so Jugendsubkulturen betrifft, ein gewisses Vakuum.
Ja.
So, jetzt bitte.
Was soll ich da groß zu sagen? Man kann auch versuchen, das jetzt an Orten festzumachen, an Alben, an Stücken. Ja. Ich steige vielleicht mit Orten ein. Also für New York wichtig, das CBGB.
Ja.
Country, Bluegrass and Blues. Dafür stehen
diese Buchstaben. Alles?
Also der Laden ist nicht als Punkladen eröffnet worden, aber galt so ein bisschen als Szenetreff. In diesem Umfeld haben sich die Ramones bewegt. Ich habe hier ein ganz schönes Buch mit ganz, ganz tollen Bildern. Das heißt Punk. Wir packen euch das in die Literaturliste, obwohl es nicht wissenschaftlich ist. Aber es ist wirklich ein wunderbares.
Ich bin großer Fan von Bildbändern.
Ein wunderbarer Bildband mit vielen Zitaten. Ganz tolle Fotos hier drin. Ich hoffe gerade, ob ich hier nicht die Ramones finde. Nee, ich finde hier nur Sex Pistols. Machen wir mit den Sex Pistols weiter?
Ach so, ich würde gerne kurz was zu den Ramones und zu Amerika sagen.
Gerne.
Weil Amerika dann sich ja von New York so ein bisschen nach Kalifornien verlagert in den 80ern. Deshalb würde ich gerne New York ein bisschen abkürzen.
Bitte.
Ich habe mich mit Patti Smith auseinandergesetzt. Ich habe Radio Ethiopia gehört, was 76 erschienen ist. Und habe mich die ganze Zeit gefragt, ist das noch Punkrock? Also, ne? Aber ist das noch Punkrock? Oder ist das überhaupt Punkrock?
Ja.
Sehe ich schon schwer. Und ich denke hier, um ein paar Sachen zu sagen, ich fand die Ramones und diese ganze Szene war immer sehr artifiziell.
Auf jeden Fall.
Also die Inszenierung der Ramones mit ihrem gleichen Aussehen.
Alle den Nachnamen.
Den gleichen Ramon. Namen. Haben immer was Artifizielles.
Ja.
Und die ganze Szene hatte was Artifizielles. Nichtsdestotrotz haben sie natürlich harte Gitarrenmusik gespielt und ich habe mir die Ramones angehört und habe festgestellt, also jetzt, natürlich reden wir über Power Chords, wir reden aber auch über harmonische Bridges.
Ja.
Wir haben einen sehr klaren und deutlichen Gesang.
Ja.
Der auch mehr auch in die Richtung, ne, also dieses Rockaway Beach ist auch sehr, das könnte auch ein Surf-Song zu der Zeit sein, die Szene gab es ja auch. Und wir haben im Endeffekt rhythmisch gesehen nur zwei, ne, das ist so ein bisschen das A Bad Religion-Gleichnis. Es gibt den schnellen Song und den langsamen Song bei den Ramones. Und wir haben keine Soli.
Ja.
Wir haben keine Soli. Und textlich ist es, wenn man jetzt zwischen politisch und zynisch bezeichnet, ist es mehr zynisch als politisch.
Ja.
So, das wollte ich nur mal kurz sagen.
Ja. Du sprichst ja über Ästhetik. Sollen wir über Ästhetik jetzt oder später sprechen?
Ich dachte, wir streuen das so ein.
Okay.
Weil wir jetzt das so abhandeln.
Ja. Du hast Powerchord erwähnt. Sollen wir kurz sagen, was ein Powerchord ist?
Ja, na klar. Ach so, ja, natürlich.
Sowas zum Beispiel.
Natürlich.
Ich habe hier meine alte E-Gitarre liegen. Das ist tatsächlich die erste E-Gitarre, die ich hatte. Die habe ich als 13-Jähriger oder so mal zu Weihnachten geschenkt bekommen.
Wo ist deine neue?
Meine neuen sind in Proberäumen und so weiter. Die habe ich alle nicht hier. Johnny Ramone, der Gitarrist von den Ramones, wird in den Top 100 Gitarristenlisten des Rolling Stone relativ weit vorne geführt, obwohl er, du hast es schon gesagt, keine Soli gespielt hat. Und die Entscheidung, quasi keine Soli zu spielen, also gerade bei den Ramones, das war eine sehr bewusste Entscheidung.
Ja, ja.
Und der sogenannte Power Chord, der da gerne erwähnt wird als der Akkord, der Name sagt es schon, sehr powerful klingt, ist eine Greifart von Akkorden, die vor allem von der Gitarre her tatsächlich kommt, weil es sich auf der Gitarre einfach gut und leicht greifen lässt. Der Trick dabei ist, eigentlich greift man einen Akkord, bei dem keine Terz vorhanden ist. Das heißt, wir haben den Grundton, die Quinte und oftmals noch die Oktave oben drüber. Dadurch hat der Akkord kein Tongeschlecht, also ist weder Dur noch Moll. Das Ganze, die Erfindung, sag ich mal, des Powerchords hängt auch damit zusammen, dass in den 60ern vermehrt Verstärker mit Verzerrung genutzt wurden. Und das, was Verzerrung letzten Endes mit dem Gitarrensound macht, und hier bewegen wir uns jetzt tatsächlich auf einer Soundebene, ist, dass Obertöne hinzugefügt werden. Und dadurch klingt diese Gitarre so verzerrt. Und das Intervall der Terz, welches wir sonst im Akkord drin haben, erzeugt Obertöne bei einer Verzerrung, die sehr unangenehm klingen und die nicht schön klingen und auch nicht nach Dur klingen oder eine Mollterz auch nicht nach Moll. Viele sind dann dazu übergegangen, die Terzen einfach wegzulassen und den Powerchord zu spielen. Und ich schnapp mir jetzt mal meine Gitarre und spiel mal so einen Powerchord, damit ihr mal hören könnt, wie das klingt. So, Gitarre ist im Anschlag und die Gitarre, wir haben hier einen Grundton, hier eine Quinte drüber und noch eine Oktave drüber. Wenn ich die zusammenspiele, klingt das so. Jetzt mache ich euch noch ein bisschen Verzerrung drauf. Und das Schöne an diesem Akkord, der ist leicht zu greifen und den kann ich auf dem Griffbrett hin und her schieben. Jetzt müsste man ein Video machen, aber ich glaube, dass diese Spielpraxis und diese Physikalität des Powerchordes ganz, ganz viel damit zu tun hat, dass sich der auch so durchgesetzt hat. Daniel kann jetzt so ein bisschen auf meine Finger schauen und ich spiele mal ein Lied und du kannst mal gucken, wie wenig ich mit der linken Hand machen muss. Wie toll sich dieser Powerchord eignet, um damit Lieder zu spielen. Das Lied kennt ihr hoffentlich. Ich hoffe, wir kriegen jetzt kein Problem mit der GEMA. Ich glaube das nicht.
Hätten wir schon letztes Mal dann bekommen.
Das ist der Powerchord. Wichtiges Gestaltungsmerkmal für viele Punkstücke. Und Johnny Ramone, einer der Pioniere des Powerchords, möchte ich mal sagen, der ihn zumindest bis ins Unendliche ausgereizt hat.
Bis ins Unendliche ausgereizt. Vielen Dank für diese doch sehr nerdige und sehr spannende kurze Einschub.
Bitte?
Das ist diese New Yorker Szene. Die ist geprägt, wie du sagst, von Andy Warhol, von Lou Reed, von Patti Smith, von anderen Akteurinnen und Akteuren. Und da entspringen dann die Ramones und überschaubar viel drumrum.
Ja.
Also da kommt jetzt, dann hast du natürlich hier da das ein oder andere Bändchen, was noch dazugehört.
Ja.
Die Szene ist sehr klein.
Ja.
Und was wir haben zeitgleich, und das ist jetzt so ein bisschen ja immer das bisschen so dieses Problem von London und von den Sex Pistols, ist, dass wir die Entstehung oder, ne, Verschwörungstheoretiker würden sagen, die Erfindung der Sex Pistols zeitgleich mehr oder weniger in England hatten.
Ja.
77. Wo ich gesagt habe, also Bitsky Bob zum Beispiel ist auch ein ganz toller Sound und ist sehr, sehr zynisch. Wie gesagt, aber auch solche Sachen wie Now I Wanna Sniff Some Glue. Aber die haben auch Liebeslieder geschrieben, etc. Das ist aber alles überschaubar subversiv. Das ist eher so ein bisschen artifiziell. Das ist so ein bisschen, ne, Bitsky Bob ist einfach auch eine zynische Art und Weise, auf Jugendkultur und Krieg angesprochen zu werden. Und dann hast du die Sex Pistols. Dann bist du in London.
Die sehr, sehr politisch sind.
Die sehr politisch sind. Und du hast vor allen Dingen, wo du über Sound sprichst, also ich habe mir die Nevermind the Bullocks mal angehört, die ist wirklich furchtbar.
Nee, die
also
ist super.
Aber sie ist halt wirklich, also die ist schwer hörbar. Ne?
Finde ich gar nicht, finde ich großartig. Also ist die Punkplatte, die ich am meisten gehört habe. Ich habe die auch hinter dir im CD-Regal.
Ja, nee, ist gut. Ich meine, das ist so ein bisschen wie Iggy Pop Raw Power 73, wo du auch anmachst und denkst so, oh, wow. Also du hast vor allen Dingen in erster Linie Geschrei, Gegröle.
Ja. Es ist deutlich weniger radiokompatibel.
Es ist Geschrei, es ist Gegröhle, es ist kaum mehr als ein Akkord. Also dieses Holiday in the Sun ist wirklich nur. Es ist kaum mehr. Achtung, du hast Gitarrensoli.
Das stimmt.
Du hast Gitarrensoli.
Ja.
Und es ist schnell, es ist unorthodox und es ist unglaublich. Es ist, wie gesagt, du hast ein Geschrei, du hast ein Gegröhl, es ist politisch, es ist kaum mehr als ein Akkord und du hast vor allen Dingen einen unglaublich bissigen, auch für die heutige Zeit, kaum wirklich, also das Texte, die Schuhe ausziehen. Also ich meine, God save the Queen, the fascist regime, they made you a moron, a potential age bomb und so. Also dieses einfach, also wenn sich, stell dir mal vor, es würde sich jemand hinstellen heute und irgendwie, weiß ich nicht, Ronan Keating würde singen, die Königin ist ein faschistisches Regime.
Ja.
Du hast dann aber auch wahnsinnig politisch unkorrekte Sachen, wie wenn man sich jetzt Holiday in the Sun, ne? Also dieses I don't want to holiday in the sun, I want to go to the new Belzen. Also er redet, dass er in ein Konzentrationslager gehen will. Er sagt, ja, er möchte nach Bergen-Belsen.
Ja.
So. Und so ein Begriff wie Belsen, was ein sehr bedeutendes Konzentrationslager ist in der englischen Geschichte, weil Bergen-Belsen von britischen Soldaten befreit wurde.
Ja.
Also Belsen ist für die Briten ein Begriff.
Ja.
Aber das ist schon starker Tobak, ne? Also
ja,
das
auf
ist
jeden
so,
Fall.
Da würde Farid Bang heute aber geschlachtet werden.
Ja.
Also sowas zu sagen.
Ja.
Das ist shocking.
Auf jeden Fall. Die englische Szene auch in die Richtung sehr stark provozierend, auch mit Bandnamen wie London SS.
Ja.
Oder eben auch manche Punks oder manche Szeneangehörige trugen Hakenkreuzbinden. Gar nicht, weil sie sich mit dem Nationalsozialismus identifiziert haben, sondern um zu provozieren.
Und da sind wir nämlich an dem Punkt, dass wir hier, also ich will jetzt nicht sagen, die Amerikaner trivialisieren alles.
Ja.
Aber diese Punk-Szene fällt natürlich in England auf einen fruchtbaren Boden einer schon etablierten subkulturellen Szene.
Ja.
Und hat hier viele Möglichkeiten der Anknüpfungspunkte. Und wir haben das ja jetzt im Vorfeld schon erwähnt. Also du hast mit den Skinheads und den Mods hast du eine sehr konservativ working class lastige Jugendsubkultur.
Ja.
Gerade die Skinheads, die sich in Pubs getroffen haben, die sich in einem sozialen Umfeld einer Arbeitersiedlung, so, was du übrigens auch dann so die Anfänge Black Sabbath ist ähnlich,
ja,
ne? Also Heavy Metal geht in die ähnliche Richtung, auch Motorhead, Lemmy, hast du einfach eine Szene, die sagt, das ist unser Hood,
ja,
das ist unsere Fabrik,
ja,
das ist unser Pub.
Ja.
Und vor allen Dingen, das sind unsere Eltern. Also du hast einen sehr konservativen, ob das jetzt nur Lemmy oder Ozzy ist, aber auch in einem Skinhead, in diesem ganzen Bereich dieser Subkulturen hast du einen Hang zu deinen Eltern. Also sie sind mehr Union Jack-lastig und die sagen, wir sind eine Familie. Und du hast hier beim Punk, und da sind wir nämlich wieder bei Parallelen zu den Hippies, hast du eine Abgrenzung zu deinen Eltern. Du hast einen Generationsabgrenzen, du möchtest alleine sein, du möchtest Nihilist sein, du möchtest nonkonform sein und du hast auch ein relativ großes Ego.
Ja.
Ich möchte da kurz in den Kontext auf The Clash eingehen.
Bitte.
Die auch 77 entstanden sind.
Ja. Mega Band. Ich habe den Gitarristen, den Bassisten nochmal sehen dürfen, weil die vor ein paar Jahren zur Liveband der Gorillaz gehört haben.
The Clash. Und da sind wir nämlich genau an dem Punkt, haben auf ihrem ersten Album 1977 getitelt von The Clash, The Clash,
ja,
den Song White Riot drauf.
Ja.
Der, finde ich, das alles sehr gut beschreibt und auch diese Szene, weil sie hier nämlich singen White Riot, I want to riot, White Riot, a riot for our own. Und er singt Black men got a lot of problems, but they don't mind throwing a brick. White people go to school where they teach you how to be thick, and everybody's doing just what they're told to, and nobody wants to go to jail. White riot, I want to white riot. Was den Sex Pistols auch hier und da vorgeworfen wurde, dieser Song, weil er natürlich dann
The
auch,
Clash.
The Clash, der auch ausgenutzt wurde dann von der National Front, die dann später kam. Aber was wir hier haben, ist einfach ein Oberschichtsphänomen oder ein Mittelklassphänomen. Was Joe Strummer sagt, ist, die Schwarzen, die Black-Colored-People, die hatten ihren Rude Boys, die hatten ihren Skinhead-Reggae, die hatten ihre Probleme. Aber das weiße Volk, was in die Schule gegangen ist, die ganze Middle-Class-Section, die hatte eben genau das nicht. Also da gab es keine Rebellion zu der Zeit.
Ja, da gab es keine politische Bewegung, die für die versucht hat, sich von der Elterngeneration abzugrenzen.
Genau, und das entstand dann erst 77 in diesem Kontext.
Ja. Und in dem Zusammenhang, vielleicht auch wichtig, wenn wir über England sprechen, wir haben vorher auch schon so ein bisschen über das Artifizielle gesprochen.
Mhm.
Natürlich ist der Look auch sehr wichtig.
Ja.
Und hierbei vor allem in England Vivian Westwood, die als Designerin gerne mal auch bezeichnet wird als die Erfinderin des Punk. Looks. Sie hat auf jeden Fall früh experimentiert mit halt zerrissener Kleidung, selbst bedruckter Kleidung, Kleidung, die von Sicherheitsnadeln zusammengehalten wird und hat damit halt eben auch einen sehr, ja, einen sehr großen Wiedererkennungswert hinsichtlich des Aussehens englischer Punks geprägt. Ein weiterer Akteur, der modemäßig dann vielleicht auch wichtig ist, aber uns vor allem als Manager der Sex Pistols bekannt geworden ist, ist Malcolm McLaren.
Ja.
Der eigentlich selber eher auch aus dieser Modebranche kommt, selber Modedesigner ist und das Potenzial der Sex Pistols früh erkannt hat und diese Band auch mit zusammengestellt hat.
Ja, ja.
Und
ist er das vor dir?
Die dann gepusht hat. Nein. Genau, das ist hier, ich habe hier das Buch wieder vor mir, da ist Malcolm McLaren zu sehen. Ein Zitat von Malcolm McLaren in diesem Buch. Wenn ich als Kind zur Strafe x-mal schreiben musste, ich werde nicht böse sein, schrieb ich immer, ich werde ganz böse sein. Das machte mir Spaß.
Also Ramones und Sex Pistols sind wirklich so die großen Bands 77. Dazu kommt sofort The Clash.
Ja.
Die aber, auch das habe ich mir angehört, sehr schnell diesen Pfad des Punkrocks verlassen.
Ja, die halt eben sehr viel andere Musikstile dann wiederum in ihre Musik mit reinbringen, ne?
Genau.
Die vom Reggae auch stark beeinflusst sind, was sowieso spannend ist, weil so die Reggae-Leute.
The Police kam dann auch 78 mit Outlanders Amour, erstes Album.
Genau, was ich noch sagen wollte, viele Leute, die Reggae gemacht oder gehört haben, sympathisierten auch mit der politischen Punkbewegung, weil die Ziele teilweise ähnlich waren oder es zumindest einen gemeinsamen Feind gab.
Naja, klar, das fällt ja dann auf fruchtbaren Boden.
Ja.
Genau, also ich wollte ganz kurz zu den The Clash sagen. Hier haben wir doch sehr komplexe linkspolitische Lieder. Joe Strummer war ein sehr guter Texter.
Ja.
Haben aber gleich, auch auf dem ersten Album von The Clash, haben wir gleich Bassläufe. So, bei Sex Pistols und bei den Ramones gibt es keine Bassläufe.
Genau, da spielte der Bass halt den Grundton mit, den die Gitarre auch spielt.
Also es fängt sofort an mit Bassläufen und du hast plötzlich hast du so Clappings da drin.
Ja.
Ne? Und du hast vor allen Dingen auch Chöre.
Ja.
Also du hast auch mal ein das hast du auch bei den Ramones, aber du hast, also es fängt an mit einem Basslauf und du sagst, oh ja, jetzt aber was, das ist aber jetzt was anderes. 77 The Clash.
Ja.
Das ist noch sehr puristisch gehalten.
Ja.
Ich glaube 78 oder 79 schon London Calling.
Das ist
dann schon, es sind meines Erachtens London Calling eines der besten Alben. Also würde ich auf meine persönliche Top 5, glaube ich, setzen.
Mega.
Zeitloser Klassiker.
Schon allein wegen des Covers.
Ja, zeitloser Klassiker. Aber das ist natürlich nicht mehr die Sex Pistols. Also das
79.
79. Und dann hast du eigentlich mit Combat Rock 80 oder 82.
Ja.
Das ist dann schon vorbei. Also das ist dann schon weit weg von Punkrock.
Man muss dann ja auch sagen, die Sex Pistols existierten dann ja auch wiederum nicht mehr.
Ja. Also das ging dann relativ schnell.
Mit dem Tod von Sid Vicious. Spätestens da war es dann ja vorbei. Die haben de facto ein Album gemacht und dann war es
die Sex Pistols sind ein Mythos.
Und Johnny Rotten hat dann sein Solo-Zeugs noch gemacht. Ja, genau, sie sind ein Mythos.
Ja.
Und ich glaube, dann sind es aber vor allem halt die Leute, die sich von diesem Mythos, von der Szene haben inspirieren lassen und dieses Punk-Erbe weitergetragen haben, denen das zu verdanken ist, dass wir heutzutage immer noch von Punk sprechen und Punk immer noch auch als subversiv empfinden. Du hast dich noch ein bisschen stärker auseinandergesetzt mit späteren Verläufen von Musik.
Das ist die Frage, wollen wir das jetzt machen? Also ich könnte einen kurzen Abriss geben von, wie sich das musikalisch weiterentwickelt, um dann zurückzukommen zu einer etwas, um nochmal dann die Frage zu beantworten, was ist Punkrock?
Ich würde vielleicht vorher noch eine kleine Kategorie einstreuen, weil wir lange keine Kategorien mehr gemacht haben.
Ja, ja.
Was hältst du von Wikipedia?
Generell?
Als Kategorie.
Können wir machen.
Okay, Jingle ab.
Was sagt Wikipedia dazu?
Also, was sagt Wikipedia über Punk? Wir haben hier zwei Artikel gefunden. Das eine ist der Artikel Punk und das andere ist der Artikel Punk, Klammer auf, Musik, Klammer zu. Und vielleicht fängst du einfach mal an, Daniel, mit dem Artikel Punk.
Ich mache es kurz. Der Artikel fängt im Grunde genommen eigentlich so mit so normativen Definitionen an. Ne? Punk ist eine Jugendkultur, der Mitte der 70er Jahre in New York und London entstand. Das haben wir jetzt geklärt. Charakteristisch für den Punk sind provozierendes Aussehen, eine rebellische Haltung und nonkonformistisches Verhalten.
Ja.
So, wobei wir wieder bei der Frage werden, ist Donald Trump ein Punk? würde ja sagen, ja. Dann geht es um die Herkunft des Begriffs. Ne? Da kommt dann wieder die Patti Smith Group, die diesen Begriff ja in der Tat, Lenny Kaye gilt als der Erfinder. Ne? Des Aber das ist halt auch so, dass Steppenwolf zum ersten Mal das Wort Heavy Metal genannt hat. In, ne? Also, wer es jetzt zuerst gesagt hat, finde ich immer aus wissenschaftlicher Sicht immer so ein bisschen so. Mag sein. Dieser Artikel geht davon aus, dass es von New York nach London gebracht wurde. Also hier sieht man, Artikel sagt, New York war als erstes da.
Finde ich ein sehr vereinfachtes Narrativ.
Ja, finde ich auch ein bisschen schwierig. Ursprünge und Vorläufer, darüber haben wir gesprochen. Über das CBGB haben wir gesprochen. Über die Hippie-Bewegung. Natürlich auch, in England hatte man schon härtere Musik mit auch dann, ne, also The Who an erster Stelle zu nennen.
The Who.
Ja. Die übrigens dann aber auch, ne, auch die wurden artifiziell. Ja. Also die haben Who Are You 77 rausgebracht. Und da gab es schon, da hatten die schon hier, wie heißt dieses Album mit dem Flipper? Tommy. Das war schon 72.
Ja.
Na, die waren dann schon weit weg. So, ja. Keith Moon schwebte auch auf irgendeiner Kokainwolke zu der Zeit. Nicht mehr lange, leider.
Ich wollte gerade sagen, wann ist der gestorben?
80.
Ja. Oh, da sind viele gestorben. Ja,
Keith Moon hing aber auch dann nämlich auch mit John Lennon in New York rum und so. Die haben ordentlich Party gemacht.
Der ist auch 80 gestorben.
Ja. Jedenfalls hatten wir schon erzählt, dann hatten wir die Bewegung in Großbritannien. Die wird hier auch nochmal im Endeffekt auch nochmal erzählt, da geht es dann auch so Begriffe wie die bewusste Zelebrierung des Dilettantismus und so, das hatten wir auch schon alles genannt. Auch diese
geniale Dilettanten in Deutschland dann als Gruppe.
Wir hatten hier, es wird hier Wert gelegt auf diesen Do-it-yourself-Charakter, der eine richtige Rolle spielt im Punkrock. Dann gibt es die frühen 80er Jahre, da erzähle ich dann noch was zu, wie sich das alles dann ein bisschen aufteilt.
Ja.
Hier wird über New Wave geredet, was ich meines Erachtens übrigens nicht unwichtig finde. Das hatten wir jetzt das noch nicht gemacht, weil hier steht, nachdem die, ich zitiere mal Wikipedia, nachdem die Bezeichnung New Wave in der zweiten Hälfte der 70er Jahre noch weitgehend synonym zu Punkrock verwendet wurde, bezeichneten New Wave und Postpunk, was ich nebenbei bemerkt genretechnisch ganz ulkig finde, und Postpunk seit Anfang der 80er Jahre unterschiedliche Musikrichtungen, die sich aus dem Punk heraus entwickelt hatten.
Ja.
Zu der Zeit möchte ich sagen, dass sowohl Joy Division als auch The Cure ihre Anfänge hatten.
Ja, und Ende 70er.
Ende
70er. 79, Boys Don't Cry.
Korrekt. Also Joy Division geht dann auch schon wieder in eine andere Richtung. Wird auch
und
ein bisschen,
Ian Curtis ist schnell tot.
Dann dann ist auch vorbei. Richtig, aber you can't say Punk Rock without The Cure, sage ich. Auch wenn man sich dann sieht, wie sich das weiterentwickelt hat. Ja. Also das ist auch, geht auch in die Richtung, läuft ein bisschen parallel. Also ich weiß jetzt nicht, ob
das,
die da...
Das stimmt, das ist die Ausdifferenzierung von Punk und seinen Stilen und so
aber
weiter.
Aber das geht schnell.
Da kommen wir gleich noch zu.
Ja, das geht
Wikipedia
schnell.
Weiter durch.
Genau. Und lustigerweise wird der Artikel dann, wenn wir über die, wir wollen ja auch über Wikipedia, wollen wir auch bewerten.
Ja.
Wird dann schwach ab dem Punkt, der Punk wird zum Modezitat. Weil hier wird dann... kommt dann doch so ein bisschen die antikapitalistische Karl Popper Attitude raus, indem sie dann sagen, ja, das ist ja dann alles, also der Artikel wird dann schlechter, weil es dann darum geht, dass es dann im Grunde genommen ist es alles gleich. Also dann sagt er halt, steht dann Sozialkritik, wurde im Punk dann hinsichtlich nicht grundlegend von anderen sozial engagierten Unterhaltungskünstlern wie die Prinzen. So, das ist dann so ein bisschen, und dann heißt es ja auch, der Punk als Szene besaß zu Beginn der 90er keine großen gemeinsamen Nenner. Das halte ich halt so ein bisschen alles für doch sehr wischiwaschi. Also der Anfang ist gut, danach wird es ein bisschen schlechter. Kulturelle Vermächtnis der Punk in der Gegenwart. Auch da ist dann plötzlich dieser Kommerzkritik in diesem Artikel drin. Der schwingt dann mit. Am Anfang ist er sehr normativ und dann wird er so ein bisschen wertend. Schreibt hier, ne, die erfolgreichen Bands wie Green Day und Blink 182 haben Punk-Elemente, sind aber nicht mehr Teil der Szene, sondern als Produkt von MTV und Plattenindustrie. Ich glaube, wenn
da
du
stellt
jetzt
sich halt die Frage, waren die Ramones und die Sex Pistols nicht auch schon Produkte der Plattenindustrie?
Ja, das ist so. Also wenn, jetzt die Anfänge, wenn man sich die Anfänge von Blink 182 und Green Day mal anschaut, so, dann waren die mit Sicherheit kein Produkt der Plattenindustrie, sondern sie waren ein Produkt von irgendwelchen College-Bands und College-Radios.
Ja.
So, ne? Also das wird dann kommt auf jeden Fall geht's dann weiter mit szenischen typischen Erscheinungen. Ein sehr langer Absatz über Frisuren, wo Fachtermini genannt werden, die ich nicht kenne. so zum Beispiel der Liberty Hawk, der doppelte und dreifache Irokesenschritt Bi-Hawk und Tri-Hawk, der breitere Death Hawk oder der in zu Dreadlocks geflochtene Dread Hawk. Also da wird dann sehr explizit auf Frisuren eingegangen, was ich ganz lustig finde. Körperschmuck, Piercings ist eine Errungenschaft des Punks.
Bist du gepierst, Daniel?
Ich habe noch nicht mal ein Tattoo. Ich bin mehr so der Ferienurlaub-Typ.
Ja.
Dann wird es hier eine Aufzählung, das ist ja öfter so bei Punk, bei so Wikipedia gibt es eine Aufzählung über typische Kleidungsmerkmale des Punk, ne, wo dann Nieten auf Jacken, Reißverschlüsse an unüblichen Stellen. Das finde ich ganz putzig. Punk in der Theorie und als Lebensgefühl. Hier ist ein Bild. Also jetzt wird er wirklich ein bisschen schlecht. Also er baut ab, ne? Wie ein guter Film, der gut anfängt und abbaut.
Und abbaut.
Hier ist ein Foto, wo steht Punker beim Slam Dance, Klammer auf, symbolisch wird Frust abgebaut.
Klammer zu.
Also ein Pogo-Tanz.
Ein Pogo-Tanz.
Punk und Situatismus, Punk und Politik, alles nicht viel Neues. Über Nihilismus wird geredet, dass viele Punks politisch links sind. Halte ich auch für eine Mehr, aber darüber können wir noch mal reden. Also ja, offiziell politisch links, aber es ist heutzutage, also damals, heutzutage,
ne? Doch, ich würd schon sagen.
Ja, auch, aber also das stellt sich dann die Frage, was ist halt links? Also es wurde dann sehr elitär, ne? Es gab dann die echten Punker und so, das wird ja alles beschrieben.
Ja, wobei, wenn du halt schaust, was für Läden es immer noch so gibt, also mein Jugendzentrum, in dem ich aufgewachsen bin, war eindeutig ein linkes Jugendzentrum.
Natürlich ist es links.
Und das war Punk geprägt.
So, aber es ist ja, klar, aber
es gibt natürlich auch eine rechte Hardcore-Fraktion.
Ja, so, es gibt eine Oi-Punk-Szene, es gibt dann halt irgendwie eine Oi-Szene und eine Skinhead-Szene, also dann wird es ja härter. Also Screwdriver war nicht links. So, jedenfalls, finde ich, wird dann Punk und Politik, staatliche Verfolgung, bla bla bla, Punk und Religion, Punk und Emanzipation, do it yourself, wird dann halt schlecht, Verhältnis zu anderen Subkulturen. Ich würde die ersten drei Seiten lesen, der Rest ist eher schlecht. Ich möchte hier kurz, und ich glaube, das sagt eigentlich alles über diesen Wikipedia-Artikel aus, bei Punk und Politik, genau, da wird dann halt darüber gesprochen, dass sich viele als politisch links verstehen, dass dann aber auch dann, als die Szene dann ausdifferenziert wird, natürlich auch politische Themen ins Blick kommen. Ne? Dann wird ja dann auch der Straight Edge gegründet, quasi mit der Band Minor Threat. Das differenziert sich dann aus.
Okay.
Genau. Auf jeden Fall geht es dann darum, dass auf der anderen Seite halt auch Nihilismus zum Punk gehört. Also Punk muss nicht unbedingt jetzt sein, irgendwie Steine schmeißen oder so. Im Gegenteil. Es gibt auch viele, die sagen, das gehört eben genau nicht dazu, sondern nur abhängen. Und dieser Artikel endet mit dem Satz, das zitiere ich, wo es um die Formen der Politisierung geht.
Ja.
Gehackte Computer sind eine neuere Form der Sabotage, die betrieben wird. Diese Aktionen haben zum Ziel, soziale Änderungen zu bewirken, wenn das Gefühl entstanden ist, dass andere Wege sich als ineffektiv erwiesen haben. Wusstest du das schon? Gehackte Computer, verrückt.
Sehr schön. So, zählt das auch, wenn da die NSA oder der russische Geheimdienst hinterstecken? Das
ist alles Punk.
Alles Punks, die ganzen Cyberpunks, die für die großen Regierungen der Welt hier arbeiten.
Ja. Sascha Lobo drückt auch einen Irokesen.
Das stimmt, das stimmt. Aber ein Jackett dazu.
Ja, ich auch.
Meistens. Du trägst keinen Irokesen. Zumindest nein, nicht auf dem Kopf.
So, was sagt denn Punkmusik?
Dankeschön für deine Einschätzung bezüglich des Artikels. Der Artikel Punkmusik, der ist deutlich kürzer als der Wikipedia-Artikel Punk. Und ich habe mehr oder weniger die gleiche Kritik, die du auch an dem langen, großen, allgemeinen Punk-Artikel hattest. Der Artikel steigt ein mit einer groben Definition, wie wir das von Wikipedia kennen, und verwendet dann ein paar Sätze auf die Ästhetik und geht dann auf die Ursprünge in New York ein, vernachlässigt aber hier bereits eigentlich schon die Bewegung in England. Das wird sehr, sehr schnell abgerissen und danach wird der Artikel wirklich schlecht. Also ich hatte beim Lesen so ein bisschen das Gefühl, dass jemand da sehr motiviert war und angefangen hat und dann war die Zeit zu Ende und alles andere wird dann echt kurz und lieblos
runtergerattert. Vielleicht ist der gleiche Autor gewesen.
Vielleicht, nein, es sind ja meistens mehrere, aber dann Weiterentwicklung von Punkmusik, Einfluss auf andere Stile, das wird alles nur kurz angerissen, bleibt total oberflächlich. Also der Artikel Punk, Klammer auf, Musik, Klammer zu, sollte auf jeden Fall nochmal überarbeitet werden. Da kann man noch deutlich mehr rausholen. In dem Zusammenhang kein lesenswerter Artikel. Und ich möchte eine Sache noch hinzufügen. Ich habe, weil wir uns ja um diese Quellenkritik und in dem Zusammenhang mit ja auch diskursbestimmenden Enzyklopädien befassen, das ist ja der Grund, weshalb wir Wikipedia machen, auch auf die MGG gestürzt, Musik in Geschichte und Gegenwart.
Darf ich mal tippen?
Tipp mal, wie schaut dort der Artikel Punkrock aus?
Null.
Es gibt keinen Artikel Punkrock, richtig. Wenn ich Punk eingebe in der Online-Suche der MGG Online, dann werde ich verwiesen auf einen Artikel Rockmusik von Peter Wicke geschrieben. Der Artikel ist in Ordnung. Der ist nur, finde ich, wenn man sich mal überlegt, was für eine gesellschaftspolitische Relevanz Rockmusik in den letzten Jahrzehnten, mittlerweile können wir ja fast sagen, in den letzten 100 Jahren hatte, ist dieser Artikel einfach viel, viel zu kurz in Relation zu allem, was da drin steht. Und Punkrock wird auch nicht, also wird erwähnt, findet aber nicht explizit, ist kein eigener Absatz oder kein eigenes Unterkapitel, wohingegen zum Beispiel irgendwie dann auf Beat in England eingegangen wird. Das ist noch mit drin, aber MGG, bitte arbeitet hier nach. Was allerdings richtig gut ist an dem Artikel, und das ist ja das, was an der MGG auch meistens das Schöne ist, und Peter Wicke ist da auch jemand, der wirklich ein großes Wissen im Bereich Popmusik, Rockmusik besitzt, sind die Literaturverweise. Also das ist das, was man wirklich da rausholen kann aus dem Artikel. Da sind tolle Literaturverweise drin und auch tolle Literaturverweise auf Bücher, die sich mit Punk beschäftigen. Damit würde ich die Kategorie dann aber schließen. Message nach da draußen, arbeitet mal ein bisschen nach.
Ja, vielen Dank. Also wie ihr seht, da ist wenig zu holen. Ich habe jetzt dementsprechend meine eigenen Studien so ein bisschen gemacht. Auch, dass ich darauf jetzt Gefahr laufe, jetzt hier einen in den popmusikalischen Punkrock-Kanon einzusteigen. Und ich laufe Gefahr, vielleicht das ein oder andere verkürzt darzustellen. Und viele Hörerinnen und Hörer werden jetzt aufschreien und sagen, oh, warum hast du jetzt aber nicht über die UK Subs geredet? So, das vorneweg. Kannst über ganz viele Sachen reden.
Passiert. Ich bin sehr gespannt. Auswahl ist, finde ich, immer total berechtigend. Reduktion auf Beispiele ist besser, als zu versuchen, krampfhaft alles unterbringen zu wollen.
Merci. Wenn wir über die musikalische Entwicklung ab 1980 reden, möchte ich folgende Sachen anmerken. Ich habe schon gesagt, dass ich das Ganze im Endeffekt runterbrechen kann auf die Ramones, die Sex Pistols und The Clash, weil das, glaube ich, das gesamte Spektrum von The Clash, die sich musikalisch sofort weiterentwickeln, in eine ganz andere Richtung gehen, poppig werden, musikalisch. Die Sex Pistols, die, wie gesagt, dieses Raue haben und dann auch relativ schnell verschwinden. Und die Ramones, die ja immer noch durch ihre Power Chords auch dieses 1-4-5-1 sehr stark musikalisch an Rock'n'Roll angelehnt sind.
Ja. Ne? Langfristig natürlich auch zu einem gewissen Grad poppiger werden. Also die bleiben bei ihren Powerchords. Wenn wir uns aber Pet Sematary anhören oder sowas, dann ist das natürlich ein Radiohit.
D'accord. Wobei Sex Pistols auch in den Charts waren, wenn es danach geht. Ne? Also das ist stimmt, ja dann immer so ein bisschen der Punkt, so, das ist ja dann gefährlich. Ne? Also ich meine, es wurde dann halt irgendwie, Black Sabbath wurde halt angekreidet, dass sie halt dann mit Never Say Die halt bei Top of the Pops waren. Ja. Alter, The Clash und ich glaube sogar die Sex Pistols waren auch bei Top of the Pops. Ne? Das ist dann immer so ein bisschen, also Subkultur. Aber genau da gibt es dann nämlich den Stein des Anstoßes, dass ich würde gerne kurz über Sham 69 reden, Jimmy Pursey, die Erfindung des Oi-Punk.
Bitte, sehr spannend.
Und hier auch gleich in den Kontext gesetzt, dass wir hier, was die Sex Pistols und auch The Clash anreißen, sich aber da relativ schnell von entfernen, haben wir bei Sham 69 nämlich genau das, was dieser Szene gefehlt hat, nämlich diesen Verweis auf eine Klassenproblematik und vor allen Dingen auch einen Verweis auf eine Working Class. Das ist das Entscheidende bei Sham 69. Und das ist auch der Nährboden für die rechte National Front und für Screwdriver und Ian Stewart und für diesen ganzen Oi-Punk-Bereich, der dann sehr politisch wird, aber national.
Ja.
Und dort haben wir mit Sham 69 diesen berühmten Song, den auch die Hosen gecovert haben und andere Leute, die Hymne If the Kids Are United, wo es nämlich letztlich genau darum geht, das ist 78, dass es darum geht, dass wir doch bitte wieder alle zusammen kämpfen müssen gegen das Establishment, und er würde sich so freuen, if the kids are united. Das ist ein ganz anderes Topos. Das ist halt völlig weg von diesem Do-it-yourself-Nihilismus des Punks.
Ja.
Weil es darum geht, dass wir eine Gruppe sind, und daraus haben sich ja dann auch so die Hardmods und die Boot Boys, also das ist dann Hooliganismus. Es gab regelmäßig wilde Schlägereien auf den Konzerten von Sham 69.
Ja.
Es ist musikalisch noch primitiver als die Sex Pistols, sage ich jetzt mal. Also es ist wirklich kaum hörbar, da passiert kaum was.
Ich finde ja Sex Pistols auch nicht primitiv. Also ich finde
Whatever that means. Also es ist sehr reduziert, sage ich jetzt mal. Sham 69 ist wirklich sehr, sehr reduziert. Ja. Aber der Jimmy Pursey und so, das ist ganz interessant, weil das ist im Endeffekt die Art und Weise, und das ist bei den Sex Pistols anders, wie Jimmy Percy singt, ist so aggressiv und so authentisch, sage ich jetzt mal, um mir dieses Wort zu benutzen,
ja,
dass es einem schon unter die Haut geht.
Ja.
So. Nebenbei bemerkt derselbe Effekt, der bei Kevin Russell und den bösen Onkels bei mir immer passiert, wo ich sage, oh, die Onkels machen eigentlich gute Musik, aber wenn Kevin Russell den Mund aufmacht, dann kriege ich Angst.
Ja.
So, ne? Also das ist halt so, wo ich sage so, ach, Stefan Weidner ist das schon, das ist eigentlich so, der ist so ein musikalischer Genius. Also wenn man das mal so in Parallel legt, dann ist die bösen Onkels musikalisch gesehen möglicherweise sogar weiter als andere etablierte Bands in der Zeit.
Ja.
Aber wie gesagt, sobald dann halt Kevin Russell mit irgendwie Hast du Sehnsucht nach der Nadel kommt oder so, oder Der nette Mann, denke ich mir immer so, oi, oi, oi. Also das wird dann hart.
Das ist das Xavier so. Naidoo-Phänomen, wo man auch denkt, oh, so schöne Liebeslieder, aber sobald man sich ein Interview aufsetzt, anhört, da setze ich mir meinen Aluhut auf, um mich vor dem Bullshit von Mr. Naidoo.
Also wie gesagt, Stefan Weidner fängt an mit dem Gitarrenriff von Das Tier in mir und dann kommt halt irgendwie Kevin Russell mit Abnormalität und dann denkst du dir, aber das ist so ein bisschen die Erfindung von Jimmy Percy Sham 69. Ja. Also da spürt man diese Aggressivität.
Ja.
Und ich sag jetzt mal ganz plump, das war's dann auch. Dann kommt noch The Exploited.
Ja.
Ungefähr 1980, 81.
Die auch auf diese Oi-Punk-Szene.
Die auf die Oi-Punk-Szene gehen, die dann relativ schnell, schottische Band, relativ schnell politisch werden.
Ja.
Relativ schnell auch den Irokesen, also relativ schnell zur Stilikone werden.
Das stimmt. Man sieht bis heute bei Punks oftmals Exploited Aufnäher.
Und das war dann aber schon 81 mit Punks Not Dead. Also ich meine, da geht's dann schon darum, dass die sagen, eigentlich ist es schon vorbei. So.
Oder halt eigentlich nicht.
Oder eigentlich nicht, aber da geht es dann schon wieder um, da, also, und wir reden von, weißt du, vor 2 Jahren hat vielleicht Timbaland mal einen neuen Beat produziert, wenn man sich die jetzige musikalische Szene polemisch ansieht. Wir reden von 2 Jahren.
Ja, das ist enorm wenig.
Oder 3.
Kurze Zeit.
Jedenfalls bei The Exploited ist es lustig, dass die musikalisch dann relativ schnell, was stimmt, ich habe es mir angehört, ihr könnt mir glauben, relativ schnell auch so in diese Thrash-Metal-Richtung gehen. Also die entfernen sich dann musikalisch auch relativ schnell. Also sie benutzen keine Double Bass so, und Slayer und Dave Lombardo waren schon am Start in 82. Aber das geht relativ schnell in die Thrash-Metal-Richtung, in die Metal-Richtung. Und du hast bei The Exploited, hast du Synthesizer?
Ja.
Da hast du Effekte irgendwann. Da würden alle Leute sagen, das höre ich aber nicht, ich höre es aber. So, also, das ist ja so ein bisschen so, genauso wie die Leute ja auch behaupten, bei Metallica Master of Puppets sei kein Synthesizer benutzt worden. Aber hallo. Da hast du dann plötzlich bei The Exploited, obwohl es jetzt von der Ikonisierung Aussehen sehr punkig ist, geht es musikalisch plötzlich in eine andere Richtung.
Ja. Ne? Spannend.
Und dann, abgesehen, jetzt können wir über die Undertones reden und über die UK Subs reden und was weiß ich. England ist damit abgegrast.
Ja. So. Schauen wir da in die USA noch mal rüber?
USA ist sehr spannend. Da kann man sagen, New York ist mehr oder weniger dann vorbei. Wie gesagt, bitte, aber du hast ja gesagt, Auswahl ist erlaubt.
Washington wird groß.
Washington wird groß. Minor Threat ist dann, da entsteht dann einfach eine Hardcore-Szene, die in einem ganz anderen Fahrwasser spielen. Was interessant ist, im Grunde genommen sind die Urväter des amerikanischen Punk dann, wo es dann auch schnell wird, also ich rede wirklich von schnell, musikalisch schnell, sind dann die Dead Kennedys mit Fresh Fruits for Rotten Vegetables.
Dead Kennedys finde ich super.
1980, also die sind auch artifiziell, musikalisch, wahnsinnig zitatlastig.
Ja. Sehr, sehr intellektuell teilweise, sehr ironisch,
also
sehr politisch aber auch, also mit Texten wie, Kill the Poor.
Kill the Poor, den Text habe ich hier, das ist großartig. Also großartig.
Kill the Poor.
Man muss sagen, und jetzt sind wir wieder bei einer musikalischen anderen Art, und dann sind wir nämlich wieder bei einem normativen Rockband-Ding.
Ja.
Ted Kennedys Jello Biafra. Und ohne Jello Biafra keine Dead Kennedys. Also sie haben eine unglaublich charismatischen, besonderen, vom Gesangsstil sehr besonderen Frontmann.
Ja.
Der auch dieser Mastermind dieser Szene auch politisch ist.
Ja.
Es ist einfach sehr Frontmann-abhängig.
Ja.
So. Aber es ist auch Krach und es ist auch schnell und es ist sarkastisch und es ist humoresk. Aber ich glaube, die Dead Kennedys, Kalifornien?
Ja.
legen dann nämlich so den Nährboden für das, was da alles passiert. Und das reiße ich mal kurz an, weil wir hier natürlich jetzt dann die Frage sind, aber ist das noch Punkrock? Ja, also ich habe geredet von dieser New Wave-Szene in England, The Cure, Joy Division. Das wird dann groß, wird dann auch poppiger. Ja. Du hast dann auch...
Es wird melancholischer, andere Einflüsse, ne? Also New Romantics, die sich tatsächlich auf quasi Romantik im Sinne des 19. Jahrhunderts, aber da so düstere Romantik.
Du hast dann ein Skinhead-Revival, Two-Town und so, Madness, die dann auch poppig werden.
Ja.
Und wie gesagt, diese Grenzung von, dann kommt dieser Oi-Punk, der entsteht, der dann sehr schnell rechts abdriftet mit der Band Screwdriver und halt dann The Exploited, die das halt so ein bisschen fortleben und The Clash leben schon irgendwo in irgendwelchen Lofts zu der Zeit.
Ja. Aber Joe Strummer geht trotzdem zu den Kids auf dem Schulhof und spricht mit denen über Drogen.
Alles fein. Das ist also das Campino-Phänomen. So, Freunde, ihr dürft das nicht. Und das wurde dann halt lustigerweise auch ernster, es wurde auch stereotyper.
Ja.
Und es wurde dann plötzlich, es gab dann diese Szene wie die Chaos-Tage, also es gab dann diese in Europa eine Szene, die sich sehr stark an diesen Roots-Punk, auch vom Aussehen und Polit-Punk, ne? Dann sind diese schönen, habe ich mitgebracht hier, sowas habe ich in meinem Schrank, stell dir vor, Schlachtrufe BRD, Sampler entstanden, wo dann halt so, ne, das ist aber lustigerweise auch die Ärzte drauf, ne? Aber wo dann halt diese dritte Wahl, Bums, Rawside, Chaos, Terrorgrippe, diese ganzen, ne?
Ja, sollen wir über Deutschland da noch ein bisschen sprechen?
Ganz kurz, ja, können wir kurz, das kann man anlehnen.
Hardcore in den USA?
Hardcore in den USA vor allen Dingen dann kommt dieser Melody-Punk. Also du hast dann eine College-Szene, das ist alles Berkeley, alles Kalifornien.
Außer die Washingtoner Sachen, außer also Bad Brains und Bad so, Brains, die sowieso nochmal sehr eigen sind, weil Bad Brains komplett schwarz ist und auch diese Reggae-Roots haben
ganz anders,
und andere politische Messages.
Ja, richtig, ja. Bodycounts sind auch schwarz und machen Hardcore. Das hat damit nichts zu tun, das denkt man immer. Aber ich wollte kurz anreißen, dass es dann diese Szene gab um Bad Religion und The Descendants, die ich hier kurz noch nenne. Das ist alles dann 82. Also 82 fächert das total auf. Also Descendants und Bad Religion bringen das Ganze dann von der Schnelligkeit auf ein neues Level.
Ja.
Sicher, zusammen mit Minor Threat und der Hardcore-Szene. Sehr schnell, aber im Umkehrschluss zu Minor Threat und kurz dazwischen weiß, der Heavy Metal entsteht zu dieser Zeit auch. Also du hast diesen Thrash Metal, also Megadeth, Metallica, Slayer, sind Anthrax, das ist die Big Four, das ist die Zeit.
Ja.
Und das ist auch hauptsächlich Kalifornien, by the way.
Ja.
Hast du hier dann bei den Descendants und den Bad Religion hast du melodische Musik? Melodische Musik, die sehr, sehr schnell ist und gerade die Descendants ist auch kurz, simpel, melodisch. Hier, ich habe es mitgebracht: Milo Goes to College.
Sehr schön.
Tolles und hast Cover. Einen Frontmann mit Milo Aukerman, der dann der Doktor der Biochemie ist. Also, du hast dann plötzlich, das ist dann eine College-Szene.
Ja.
Ne, das
die
ist
ganz anders geprägt ist.
Bad Gurwitz, das geht dann alles in eine ganz andere Richtung.
Ja.
Und du hast dann hier auch schon, und dann würde ich da auch Schluss machen. Und also daraus entwickelt sich dann alles, was dann 85, NoFX und das, diese ganze Melody-Punk, Party-Punk im weitesten Sinne
die,
dann
auch. Die dann ja auch chartkompatibel ist, auf MTV viel gespielt wird.
Aber die NoFX sind auch sehr schnell. Meines Erachtens NoFX die erste Band in dieser Szene, die auch die Double Bass eingeführt hat.
Ja.
Ne? Und das hast du dann in den 90er Jahren, hast du dann diese ganzen kalifornischen, da gibt's ja dann auch so diese Labels.
Surferbands, Surferpunk.
No Use for Name, Leg Wagon. Aber die sind alle sehr schnell. Also die legen alle einen Double Bass Teppich darauf. Ja. Aber bei Descendants, da fängst du dann nämlich an, auch das, was halt die Dead Kennedys schon angefangen haben, sarkastisch zu werden. Und da geht's dann nämlich schon gegen die eigene Szene. Also es gibt dann da Songs wie I'm not a punk, how can I be, show me the way to conformity, try to be different, but it's always the same, end up playing someone else's game. Also da geht's dann plötzlich gegen die eigene Szene.
Ja.
Oder die haben auch einen Song bei, der heißt Suburban Home, wo es heißt, I want to be stereotyped, I want to be classified, I want to be a clone, I want a suburban home. Da wird's dann auch intellektuell.
Ja.
So fächert sich das dann halt auf. Und dann, wie gesagt, dann in den 90er Jahren gibt es dann diesen großen Pop-Punk-Boom, wo sich das dann da
auch andere Bewegungen, auch die Grunge, wir haben ja schon über Grunge gesprochen, beruft sich auf Punk.
Da sind die Einflüsse.
Riot Girls als große weibliche Bands. Wir merken wenig weibliche Bands.
Sehr wenig.
Was eigentlich insofern auch spannend ist, als dass vor allem die englische Szene anfangs viele weibliche Acts hatte. Also ich verweise zum Beispiel wieder auf Susie and the Banshees, wo Robert Smith, später dann The Cure-Sänger, auch gespielt hat. Wenig Frauen, die sich da
in der Tat
groß durchgesetzt haben.
In der Tat. Es gab diese Riot Girls-Bewegung, die aber im Endeffekt eine sehr interessante, auch intellektuell ein bisschen hochgebauschte Fußnote dieser Szene war. Also Subkulturen gab es natürlich immer, aber jetzt kommerziell erfolgreich, no way.
Ja.
So, also wie gesagt, ich, um das kurz abzuschließen, in den 90er Jahren wurde das dann natürlich dann noch ausdifferenzierter, aber da kann man dann schon wieder schwer von Punk reden. Da ist dann als musikalischer.
Da kommt noch alles Mögliche dazu.
Dann
wird das gemixt mit Crossover und Hip-Hop-Sachen, die mit da reinkommen.
Du hast musikalisches, also musikalischen Parametern. Hast du dann, wo es dann wieder, dann geht's dann, Rancid ist dann wieder so eine bezogen auf Roots Rock, ne? And Outcomes of the Wolves ist dann wieder, tendiert dann wieder mehr zu diesen alten englischen Formen. Pennywise ist schnell, bezieht sich auf Hardcore, ist politisch, ne? Green Day haben wir schon gesprochen, wird dann poppiger, ist aber textlich auch gar nicht so weit weg von NoFX oder von Bad Religion. Dropkick Murphys kommen dann auch, das ist dann
stimmt, Folk-Punk. Gemischt mit so Folk-Elementen. Ja.
The Offspring. Sind relativ früh dabei, 89, die dann mit Jennifer Lost the War auch einen sehr poppigen Song haben in den Charts.
Die auch viel gespielt werden dann im Radio. Ja, also ich erinnere mich, in meiner Jugend liefen die sehr viel auf Delta Radio. Delta Radio! Mein Radiosender in Schleswig-Holstein und Hamburg.
War auch mal in.
Die sitzen in Kiel. Ja. Grüße nach Kiel, da oben an die Nordsee.
Drei Sachen. Und dann bin ich fertig.
Ja.
Weil ich möchte nicht, dass es nicht erwähnt wird, sonst hauen sie mir den Kopf ab.
Ja.
Du hast, unabhängig von diesen Sachen, die ich jetzt gesagt habe, gibt es Bands, die genauso wichtig sind. Black Flag, Kalifornien.
Ja.
Misfits, Kalifornien. Ja. Black Flag ist aggressiver, geht auch wieder mehr so in die Richtung, da geht's dann auch schon so ein bisschen in die ist auch politisch dann schwer irgendwann so. Ja. Also, nicht was Henry Rollins und Co. betrifft, sondern was die Anhängerschaft betrifft. Misfits geht ja dann so in die sogenannte, wird als Horrorpunk bezeichnet, was ich auch eine sehr
Whatever that means.
Ja, was sehr geiler Begriff. So, sowieso, lest euch, wenn ihr mal lustig seid, lest euch mal Genrebezeichnungen und Genreänderungen bei Wikipedia durch.
Und das ist das, was mich bei Wikipedia aber dann auch stört, weil viele Wikipedia-Artikel gehen von diesen Genres als feststehende, abgrenzbare Einheiten aus.
The Cure. Genre The Cure, steht sogar in Klammern drin, steht drin 77 bis 79 Post-Punk, 79 bis 81 New Wave, 81 bis 85 Dark Wave und so on. Also das ist halt wirklich grotesk, was Wikipedia da macht. Jedenfalls Misfits mit Glenn Danzig hatte dann auch wieder einen anderen Kontext, wollte ich nur erwähnen. Also das spreadet sich total auf, was man vielleicht zusammenfassen kann. Es ist musikalisch immer schnell. Es ist immer sehr rifflastig.
Ja, sehr gitarrenlastig.
Sehr gitarrenlastig. Es ist textlich entweder politisch oder zynisch gepaart mit I'm doing myself things. Das ist auch bei Green Day so. Also Basket Case.
Es ist schnell und gitarrenlastig und reduziert auf Powerchords.
Ist reduziert auf Powerchords. Basket Case ist auch textlich so, dass es darum geht. Ich suche ihn gerade.
Daniel hat Texte ausgedruckt. Ihr könnt das nicht sehen, aber vielleicht hört er ihr, wie er durchblättert.
Also Basket Case ist trotzdem Sometimes I give myself the creeps, sometimes my mind plays tricks on me, it all keeps adding up, I think I'm cracking up, am I just paranoid or am I just stoned, I went to a shrink to analyze my dreams und so weiter. She says it's lack of sex that's bringing me down und so. Ne? Also es ist jetzt auch nicht so, also da geht es trotzdem auch um, ich bin eine Nulpe. So, ne? Und was ist eigentlich jetzt hier eigentlich mein fucking Problem? Also es ist jetzt auch trotzdem nonkonform.
Ja.
War das ein Sinne, ob das jetzt 1994 noch nonkonform war oder nicht?
Weiß nicht, Slacker waren da sehr groß.
Ja, und so differenziert sich das halt aus. Punkt.
Punkt. Danke, Daniel. Das war sehr viel, sehr spannend und sehr gut auf den Punkt gebracht, finde ich.
Bin leider nicht zu meinem Rod Stewart-Cover gekommen hier, aber
Das ist nicht so schlimm.
Ja.
Wir machen mal eine eigene Rod Stewart-Sendung.
Oh, sehr gerne. Ja.
Sollen wir noch Deutschland? Einmal ganz kurz über Deutschland sprechen. Ich finde Deutschland sehr interessant, weil es da teilweise anders läuft, weil es da auf andere Wurzeln auch fällt. Also wenn wir uns da die 68er-Gegenkultur anschauen und auch anhören und dann eben auch auf Bands blicken wie Tonsteine, Scherben oder auch frühe experimentelle Bands wie Neu zum Beispiel, auf die sich dann manche Punk-Bands in Amerika sogar berufen, haben wir hier eigentlich auch schon frühe Spielformen von Punk, die allerdings eine ganz andere kulturelle Szene drumherum haben, die sehr stark aus dem studentischen Umfeld geprägt sind, wiederum halt sehr intellektuell sind.
Tonsteine Scherben, Keine Macht von Niemand,
ja,
ist 72.
Ja.
Und ist dafür sehr, sehr hart.
Ja.
Es ist schon fast punkig.
Es ist fast punkig. Also viel punkiger sind die meisten deutschen Punkbands heutzutage dann auch nicht.
Aber 72.
Ja.
So.
Super früh, ne?
Ja. Ja, Deutschland ist natürlich, kann sich jetzt, ist kommerziell so ein bisschen runtergebrochen auf Hosen versus Ärzte.
Ja.
Was insofern ganz interessant ist, natürlich gibt es diese ganze Politik-Slime-Richtung.
Genau. Das, was in meinem Jugendzentrum lief, dritte Wahl, Zaunfall.
Wieso?
Und so weiter.
Genau, die sind ja alle hier drauf.
Die sehr artifiziellen, ich weiß nicht, ob man Nina Hagen dazu zählen möchte.
Da musst du aber auch die ganze New Wave dazu zählen. Also,
das stimmt.
So. Ja, aber kann man. Also ja, Nina Hagen ein Stück weit
spielt, glaube ich, gerade für Deutschland da eine gewisse Rolle. Wobei das ja von Anfang an eben auch wiederum sehr arty ist. Und sie sich da ja auch auf ganz andere Leute noch beruft. Also ich denke da an internationale Bands wie Roxy Music oder so, die ja auch in dieses Punk-Umfeld manchmal gezählt werden, die halt aber auch immer irgendwie sehr artifiziell sich geben.
Na, interessant ist hier, dass zum Beispiel, also die Ärzte und die Hosen, die sich ja ungefähr zeitgleich irgendwie Ende der Anfang der 80er Jahre gründen, auch unterschiedliche Roots angeben. Ne? Also die Hosen haben sich immer mehr auf so Sham 69 oder auch The Clash bezogen und waren auch von vornherein ernster, immer ernster. Ich meine, die haben auch ganz großartige, lustige Lieder gemacht, aber sie waren im Endeffekt waren sie immer ernster und haben sich relativ schnell, abgesehen jetzt mal von Opel Gang, haben sich dann aber relativ schnell schon von diesem Punk-Ideal musikalisch relativ schnell entfernt. Sie wurden dann immer mehr, also es war dann irgendwann harte Gitarrenmusik. Also es war also wenn wir über Schnelligkeit reden und über Power Chords reden, waren lustigerweise die Ärzte, die ein ganz anderes Punk-Idee hatten und die in erster Linie, geben sie auch zu, wenn man sich die ersten Ärzteplatten anhört, sind sie in erster Linie von The Cure und auch von den Stray Cats geprägt. Ja. Ne? Also Brian Setzer Orchester.
Und Beatles ganz groß. Also Farin Urlaub, großer bekennender Beatles-Fan.
Also gerade Stray Cats, was ja dann auch so diese Teddyboy-Szene war, die auch parallel zu Punk entstand, aber die hingen dann so gemeinsam rum. Stray Cats, Brian Setzer, sag dir was, muss ich jetzt nicht. Rock'n'Roll.
Musst du nichts zu sagen. Man hört es auch an den Gitarren bei den frühen Ärzte-Sachen. Farin Urlaub spielt anfangs meistens eine Gretsch-Gitarre unverzerrt.
Ja, genau.
Also ohne große Verzerrung, sondern benutzt eher mal einen Chorus oder so.
Genau, also da sind eine ganz anderen Roots hinter. Und die Ärzte wurden dann lustigerweise hinten raus, während die Hosen wesentlich rockiger wurden die Ärzte dann in den 90er Jahren auch schneller. Also die haben sich dann auch wieder orientiert an diesen ganzen Pop-Punk-Bands.
Was vielleicht auch mit dem neuen Bassisten dann zusammenhing, Rodrigo González, der dann Ende der 80er dazu kam, nach der Reunion der Ärzte in den Anfang der 90er dann.
Sehr grob sind die Hosen ein bisschen rockiger, ein bisschen rotziger, ein bisschen ernster, auch ein bisschen politischer, wobei auch die Ärzte politische Lieder hatten, wobei auch erst später. Die Ärzte mehr so in diese Nihilismus-Richtung gingen. Auch in den Dadaismus. Dadaismus auch, wird auch mit Punk teilweise in Verbindung gebracht. Ja.
In Bezug auf ihre Musik, in Bezug auf ihre Haltung würde ich dir da widersprechen, weil da finde ich die sehr politisch.
Ja, nein, das auf jeden Fall. Aber das ist natürlich, das kommt nicht wirklich raus. Aber ich bin erstaunt, wie punkig die Ärzte sind. Sagen wir so, Klammer auf bis 2000, Klammer zu, wenn man sich die Alben anhört. Und wo man auch zum Beispiel, so was diesen subversiven Kern betrifft, wo die Hosen immer mehr Wert gelegt haben auf ernsthafte Texte, auf Abgrenzung, auf politischen Nonkonformismus, auf, ne, weiß ich nicht, Liebeslied oder so, ne, wo es irgendwie um martialische Schlachten geht, haben die Ärzte immer einen sehr großen Wert auf subversiv und wahnsinnig sexistisch Texte gelegt.
Wobei du sagst sexistisch, ich würde nicht sexistisch sagen, sondern Lieder über Sex und Sexualität, weil es ist nicht zwangsläufig sexistisch
oder nicht
Sexismus, der dort behandelt wird. Und ein Lied wie Bitte, Bitte in den 80ern, also wir sprechen über eine Zeit, wo Homosexualität noch verboten war, bis 93, glaube ich.
Ja, irgendwie so, 95, glaube ich sogar. Ja.
Und die Ärzte nehmen eine Single auf und lassen eine Domina ja. Beschreibungen von sadomasochistischen Sexpraktiken darüber sprechen. Ja, also das ist höchstgradig subversiv zu der Zeit. Heutzutage lacht man darüber.
Letztlich,
oder ein Lied wie Claudia hat einen Schäfer.
Ja, wobei, also die Debil meinen Kindern vorzuspielen ist...
Würde ich vielleicht noch nicht machen.
Ja, aber hallo,
aber ab 12,
84, komm. Also ich meine, so, ne? Also so irgendwie, ja. Wenn meine Tochter über den Schulhof Claudia hat einen Schäferhund singt, so, also ich meine, das ist halt auch dann in der Tiefe wird sexistisch und es ist halt so beiläufig, also ne, es geht ja einfach darum und dann gingen sie mal zum Arzt und sie war total verharzt,
ja.
Oder Bela singt immer noch oder Farin singt immer noch bei Mein Baby war beim Friseur und das ist halt 95 oder so, singt ja halt immer noch Mein Baby war beim Haarstylisten, ich werde sie wohl nie mehr fisten, also wir reden hier über pornografische Sexpraktiken,
ja.
So.
Wobei ich das halt eben nicht sexistisch finde.
Nein, ja.
So, also das ist, ja. Ich finde, über Sex zu sprechen und über Sexpraktiken zu sprechen, ist eigentlich das Gegenteil von sexistisch sein.
Also ich würde Geschwisterliebe meinen Kindern nicht vorspielen.
Nee, würde ich auch nicht. Das ist auch, der einzige Ärzte-Song, der nach wie vor auf dem Index steht.
Genau, aber in der Tat ist so, dass die Ärzte im Vergleich zu den Hosen und den Onkels, sind die Ärzte die meistindizierte Bands Deutschlands. So, das ist halt schon irgendwie putzig.
Was ganz süß ist, weil die mittlerweile...
Ja, nette Millionäre, wie sie sich selbst bezeichnen.
Nette Millionäre sind.
So, aber es ist trotzdem, und das ist halt schon stark subversiv und das ist so ein bisschen die Szene in Deutschland und unterscheiden sich dann halt auch irgendwie so ein bisschen die Geister. Ja. Wobei
das letzten Endes die Diskussion ist zwischen Beatles und Stones.
Ja.
So, eigentlich hängen die miteinander ab und...
Klar, also leider Gottes sind die wirklich alt geworden.
Ja. Die Ärzte haben jetzt glaube ich, nochmal zwei Singles rausgebracht, aber da gab es auch lange nichts mehr. Und die Hosen sind seit mehreren Jahren, finde ich, fast Schlager.
Naja, vor allen Dingen haben die Hosen halt irgendwie so ein bisschen ihren eigenen... Also ich habe den Eindruck, die quatschen halt nur noch über sich selbst. Also da gibt's kein
gleichzeitig, was ich dann wiederum total schön finde... Ja. Und das sind dann wiederum so Sachen, die eben aus dieser wirklich sehr linksalternativen Punk-Szene kommen, ist dann eine Band wie Feine Sahne Fischfilet,
ja, ja.
Die halt wirklich sich mehr oder weniger auf so diesen ursprünglichen klassischen Punkrock der 70er, 80er beruft, das so ein bisschen mixt mit ihren Ska-Elementen und so weiter.
Klar, gibt's überall ganz viel.
Und sich sehr stark politisieren und trotzdem ja auch in den Charts vertreten sind, bei Arte auf der Couch sitzen und eben auch ein Publikum erreichen, das vielleicht nicht gerade Kulturwissenschaft studiert hat oder so etwas.
Richtig. Okay, Punkt.
Ich würde hier jetzt anschließen, ganz kurz Kategorie My Personal.
My Personal. Jetzt wird's persönlich.
Ganz kurz My Personal. Ich habe nur zwei ganz kurze Anekdoten zu Punk. Ich würde mich selber nicht als Punk bezeichnen, bin zwar so ein bisschen in so einem Umfeld, linksalternatives Umfeld aufgewachsen, da gab es viele Hippies, viele Metaller, viele Punks und so weiter, habe mich selber aber nie explizit bei sowas verortet und habe aber zwei schöne Anekdoten und zwar mein Einstieg in die Musikwissenschaft kam tatsächlich durch einen Punk-Song und zwar meine erste Vorlesung bei Christian Kaden Musiksoziologie eröffnete mit dem Beamtenarsch von Plastics von einem Sampler, der Mitte der 90er rauskam. Ich verweise mal auf den Artikel zum Beamtenarsch von Christian Kaden, vielleicht packen wir den in die Literaturliste. Also akademisch da auf jeden Fall vorgeprägt, was Punkrock angeht. Und das Zweite, ich habe selber relativ lange Musik gemacht und mir damit teilweise mein Zubrot verdient und habe einmal mit einer Band auf einem Festival gespielt, wo auch die Toten Hosen spielten. Wir waren quasi die als Erste an dem Tag gespielt haben und die Hosen, die als Letztes gespielt haben. Und ich erinnere mich dann an ein schönes Gespräch mit Kuddel, dem Gitarristen von den Hosen, als die dann fertig waren mit ihrem Konzert. Und ich hatte mir das angeschaut und habe so gedacht, so, oh cool, das war ein sehr politisches Festival in Jameln. Das dafür bekannt ist, dass das so ein Nazi-Dorf in MacPom.
Ah,
da gibt es so ein Hippie-Ehepaar, die da jedes Jahr so ein linkes Festival veranstalten. Und die Hosen sind dann da aufgetreten, haben halt quasi...
Das ist gar nicht so lange her.
Das ist noch nicht so lange her, ist vor 4 Jahren oder so. Ja.
Was sagt Kuddel?
Die Hosen haben ein sehr politisches Set gespielt. Die haben quasi nur politische Lieder gespielt oder Lieder, die sich politisch interpretieren lassen. Dementsprechend waren die Songs auch recht punkig von der Spielattitude her und sehr Powerchord-lastig. Und die Hosen sind sowieso eigentlich nicht so schwer, auf Gitarre zu spielen. Und dann sitze ich danach mit Kuddel da. Er fragt erst noch so, und welcher Kartoffelsalat oder was kann man hier denn essen? Ich sage, hier, der Kartoffelsalat ist gut. Und dann quatschen wir so ein bisschen über Gitarren. Und dann sage ich irgendwann so, ne, weil ich denke, ich kann so ein bisschen mit ihm Gitarristen-Nerd-Talk machen. So. Ja, und ich finde es ja eigentlich auch ganz geil, so dass ihr bei den Hosen versucht, das immer so zu reduzieren, musikalisch auf die Punkrock-Sachen und da die Punk-Gitarre immer noch hochleben lässt. Und er fragt dann so, was meinst du mit, ah nee, der Berliner, der nicht, der kommt aus Düsseldorf, was meinst du mit Punk-Gitarre? Und ich so, peinlich. Das ist meine Hosen-Anekdote.
Er hat es erfunden.
Wer hat es erfunden? Das ist wahrscheinlich sein Stil einfach.
Ja, ja. Ja, ja, klar, das ist ja so ein bisschen so, frag niemals einen Künstler,
warum ja. er was so macht.
Genau.
Hast du was zu My Personal beizusteuern?
Oh, also das, ich würde mich unter verschiedenen ideologischen Gesichtspunkten als Punk bezeichnen. So, vor allen Dingen, was so eine gewisse nonkonforme, ich mache mein Ding, ja. Mentalität
würde betrifft. Würde ich die abstreiten?
Ja, ja, ich weiß. so, auch was meine politische Unkorrektheit betrifft und ja. so. Und,
du bist mir einfach zu bürgerlich, Daniel. Du bist mir zu bürgerlich und zu lieb angezogen. Ich kuschel zu gerne mit dir.
Ja, ja, das ist immer so, ich bin ja, du kennst mich ja von, kanntest mich ja nicht früher. Es gibt einige Kolleginnen von früher, auch Musikwissenschaftler, die mich, als ich anfing, Musikwissenschaft zu studieren, als nicht vorzeigbar tituliert.
Ja.
Was das heißt, du dir wahrscheinlich schwer vorstellen kannst.
In einem Wikipedia-Artikel zu dir müsste man dann angeben, ja. 2002 ja. bis 2005 ja. Eupunk, 2006 ja, ja, bis 2008 genau. so. Deutschpunk und dann 2008 bis Gegenwart
Avantgarde.
Kuschelpunk.
Avantgarde, genau. Nee, so. Ich bin am 1. Mai, wir waren in der Schlesischen Straße jetzt an der Walpurgisnacht hatten dort einen Termin, einen Corona-Termin, also eigentlich der einzige, den wir in der Zeit hatten und sind halt irgendwie der Falkensteinstraße lang gefahren und ich meinte dann irgendwie zu meiner Frau so, das ist ja alles bürgerlich hier geworden. So sprach ich, als ich in meinem weißen SUV durch die Falkensteinstraße fuhr, meinte so, das ist ja alles gar nicht mehr Punkrock hier.
Ja.
Whatever. Nein, nein, es geht einfach darum, dass ich mich, wenn es um Jugendsubkulturen betrifft, so, ich habe auch eine Lederjacke von ja. Schul, außer vom Heinrichplatz.
Nicht schlecht.
Eine richtig, richtig klassische Joey Ramone Lederjacke. So, die hängt jetzt im Schrank yeah. und da hängt die auch. Es ist mittlerweile mehr eine Verkleidung. So, ich könnte mich eigentlich wieder mit mehr verkleiden als.
Ja, mach das doch. Trag wieder mehr Lederjacken. Ja. Wer so ein. Ja. Langfristig, also bist du ja noch keine 40, aber so ein cooler mit 40.
Ja, ich glaube, das ist dann schon ein bisschen, das würde schon ein bisschen gay sein, wenn ich die jetzt trage. Ich meine, ich wohne am Winterfeldplatz.
Nichts gegen gay sein.
Nein, du, wie gesagt, aber das geht dann mehr so. Leather and Rubber ist bei mir in meinem Kiez konnotiert. Whatever. Also, ich wollte damit sagen, ich hab mich einfach auch von meinem Klassenbewusstsein und von der Art und Weise, wie ich mich individualisiert habe, weil ich ja einen Klassenkampf in mir drin letztlich habe, weil ich halt aus einer Schicht komme und in eine andere Schicht übergetreten bin, hab ich so ein bisschen dieses Außenseitergehen.
Ja.
Und das hat mich da einfach zu einer bestimmten, als ich in einem bestimmten Alter war, einfach sehr in diese Punk-Richtung bewegt.
Ja.
So möchte ich das mal formulieren. Weil ich natürlich auch dieses Nicht-Dazugehören irgendwie, ne? Also ich meine, du kommst aus einer Arbeiterfamilie und plötzlich bist du halt in Akademikerkreisen
ja.
so, und dann triffst du halt diese ganzen Leute. So, ich kannte keine Menschen, die vorher irgendwie, ich kannte keine Menschen, die Professoreneltern
ja.
hatten. So.
Geht mir genauso. Ne? So, meine Verwandten, das sind halt Klempner ja. und Handwerker.
So.
Und mein Großvater, ja. also meine Großväter haben, der eine genau. war Schrankenwärter und hat Gleise verlegt, der andere war Tischler.
Wenn ich bei meiner Oma halt irgendwie in dem märkischen Viertel im 12. Stock bin und mir denke, so, da kommst du also her. So, also, ne, das,
ja.
und wie auch immer, dementsprechend habe ich das mit dem Punksein schon irgendwie ernst genommen, habe eine Verbindung zu den Ärzten. Einfach auch aus Lokalpatriotismus.
Ja.
So, weil Farin ist Reinickendorfer, ich bin Reinickendorfer, Wähler ist Spandauer, ich bin in Spandau geboren. Also das gibt's dann.
Ja.
Und man bewegt sich natürlich auch in den Kreisen in Berlin. Also das gab ja dann eine ältere Generation, mit denen man ja in Berlin, West-Berlin auch über den Weg gelaufen sind, die dann ja. natürlich auch Farin und Wähler kannten. So, ja. also es ist so dann, ne, das gab
auch wenn die beide mittlerweile in Hamburg wohnen, ja, beziehungsweise ja. in der Nähe ja. von Hamburg.
Also
Rott ist der Einzige, der mittlerweile in Berlin lebt.
Bela ist, glaube ich, auch wieder zurückgezogen.
Ist wieder zurück.
Ja, in Berlinstraße wohnt er.
Ah,
Ja, da in dem Kiez.
Aber der hat seine Frau ist doch Fotografin in Hamburg.
Ja, das weiß ich nicht. Bela, wenn du uns hörst, wo wohnst denn du?
Schick mal deine Adresse.
Genau, also
kannst bei Social Media schreiben.
Richtig, also jedenfalls habe ich die Ärzte, haben mich halt irgendwie so auch sehr bewegt, auch textlich sehr bewegt. Ich bin immer in diese Richtung gegangen und war dann viel in den 2000ern, bin sehr viel auf diese California-Punk-Richtung gegangen und habe mich eigentlich jedes Wochenende irgendwie im SO 36 so um ab 99 rumgeschlagen. Schön. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe viel Pogo getanzt.
Ja.
Ich habe einen Tinnitus auf meinem rechten Ohr und habe sehr viele Moshpits in meinem Leben erlebt.
Sehr schön.
Sehr, sehr
Moshen viele. Macht auch super Spaß.
Sehr, sehr viele und auch sehr harte, weil, wie wir ja schon besprochen hatten, also ob das jetzt NoFX, Lagwagon, Millencolin, Pennywise, No Use for a Name, Bad Religion, die habe ich alle gesehen.
Okay.
Mehrfach. Dropkick Murphys, Flogging Molly, also das die habe ich alle gesehen.
Ja.
Und The Offspring, so super, ja. Dexter Holland hatte, das war dann so, aber ist das noch Punkrock? Ne? War 2000 auf einem Konzert im Esso.
Ja.
The Offspring. Ich meine, da sind die Ärzte oder andere Leute anders. Und Dexter Holland hatte einen Gitarrenständer mit 7 Gitarren auf der Bühne. So, ne? Das ist, ich glaube, das schafft noch nicht mal Paul Simon. So, also, ne? Also es ist so, da wo ich halt auch so dachte, so, 7 Gitarren. Also ich meine, du kannst ja mal, weißt du, du kennst es ja, ne? Hast du einen Stimmungswechsel, hast du einen Soundwechsel oder so, was ist ein The Offspring Punk-Set und er braucht dafür 7 Gitarren.
Also 7 für ein Punk-Set ist schon ne? beträchtlich.
Ja, und das ist dann halt auch so aufgereiht gewesen, wo ich dann
dass
halt
man sieht.
Ja, so, also das hatte dann... Das
ist schon auch wieder der Phallus auf der Bühne.
Das hat dann mit Dilettantismus in dem Sinne nichts mehr zu tun.
Das stimmt.
So.
Okay, damit schließen wir mein Personal.
Ja.
Danke.
Zum Punk. Ich habe nur ein Buch.
Okay, also, steig du ein. Du hast ein Buch zu Literatur.
Richtig.
Das heißt, also wissenschaftliche Literatur im weiteren Sinne jetzt. Du hast da etwas vor dir.
Genau.
The Philosophy of Punk.
Genau, also ich habe ja Hall und Jefferson hatte ich ja schon am Anfang erwähnt.
Genau.
Das kommt in die Literaturliste. Und ich habe Kirk O'Hara, The Philosophy of Punk, was mehr oder weniger eines der ersten Fanzines aus der Szene heraus geschrieben wurde, Anfang der 90er Jahre, amerikanisch.
Ja.
Also es ist kein wissenschaftliches Buch, hat aber ein paar ganz interessante Beispiele drin, woher diese Szene halt kommt. Ich möchte kurz nur darauf eingehen, was der Content ist. Und zwar sind die Kapitel unterteilt in Why Punk, Media Misinterpretation oder Misrepresentation.
Ja, schweres
Gott
Wort.
Verdammel. Skinheads, Intra-Movement Communication, Anarchism, Gender Issue und dann Straight Edge. Ne? Das sind die Themen dieses Buches. Da gibt es Verweise auf Dadaismus, da gibt es Möglichkeiten, da wird dieses Gender-Thema auch ganz interessant behandelt, weil Sexismus ist in der Szene ein Problem.
Mhm.
Also das ist genau das, was wir bei den Ärzten kurz exemplifiziert haben. Das wird da auch nochmal aufgereiht. Also Sexismus war immer ein Thema und auch immer die Frage, wie subversiv darf Sexismus sein, ohne dass er sozusagen den Grad überschreitet.
Ja.
Ne? Also wie subversiv darf das wirken?
Ja.
Ne? Genau, das ist ganz interessant und das hier vor allen Dingen in dem Buch auch zum ersten Mal gibt es da ein Kapitel drin über diese Straight Edge Minor Threat Bewegung.
Ja, sehr spannend.
Es ist empfehlenswert, es ist natürlich nicht 100% wissenschaftlich.
Okay. Sehr schön finde ich den Untertitel und würde da direkt anknüpfen. Also der Untertitel von The Philosophy of Punk lautet More Than Noise, mehr als Geräusch, mehr als Krach.
Ja.
Und ich habe mal so ein bisschen geschaut, was sind denn wissenschaftliche Aspekte, die an Punkrock interessant sein können. Und es gibt eigentlich so eine große Strömung oder eine große Tendenz, ein großes Forschungsinteresse, weshalb sich Musikwissenschaft wissenschaftlich mit Punk auseinandersetzt und das ist das Interesse am Zusammenwirken von gesellschaftlichen und politischen Prozessen im Kontext von Musik. Und man sieht das auch schon oder man hört es an den Titeln. Ich habe immer 4 Bücher, die heißen zum Beispiel More Than Music, so quasi anknüpfend an das More Than Noise oder Burning Britain oder Hardcore und Gender oder Fight Back. Das sind alles wissenschaftliche Veröffentlichungen, die sich immer irgendwie mit gesellschaftlichem Wirken von Punk, Auseinandersetzungen mit Gesellschaft durch Punk auseinandersetzt. Wenn wir da auf Historie schauen, dann geht es in der Regel um lokale Bezüge, also oftmals London oder New York. Ich habe hier ein Buch von Matthew Warley, No Future, Punk Politics and British Youth Culture. Oder wenn es dann um New York geht, oftmals Verweise auf Posi und die Kunstszene drumherum. Zum Beispiel das Buch von Daniel Kane, Do You Have a Band? Poetry and Punk Rock in New York City. Und dann halt eben, das haben wir jetzt ausgespart, weil das die Sendung sparen würde, internationale Punkrock-Bewegungen.
Ja.
Ne, wir haben natürlich eine große Punkrock-Szene in Südostasien, in Ostasien, in Südamerika, in Europa. Das heißt, da gibt es auch noch mal einzelne Studien, wobei die dann halt natürlich oftmals, ja, ich möchte sagen, fast ethnologisch
ja.
da rangehen ja. an diese Erforschung von Punk und halt, ja, andere Sachen noch mal nachfragen. Ich verlinke euch zum Beispiel mal ein Buch über Punkrock in China. Sehr spannend, sehr interessant. Das sind so grob die Strömungen, die ich gefunden habe, wenn es um wissenschaftliche Auseinandersetzungen geht. Das heißt, irgendwie so dieses starke biografische oder quasi Fanwissen aufstellen, findet in diesen wissenschaftlichen Auseinandersetzungen in der Form gar nicht so sehr statt. Und damit sind wir, würde ich sagen, durch für heute. Möchtest du was ergänzen?
Ja, ich würde gerne zumindest noch mir die Zeit nehmen, auch wenn es jetzt lange ist, kurz noch wenigstens irgendwie eine Form von Conclusion zu sagen.
Ja.
Was wir hier haben, ist ein musikalisch sehr, sehr ausdifferenziertes Phänomen, was man letztlich an vielleicht 2, 3 Parametern festmachen kann.
Ja.
Es ist im Endeffekt eine Einstellung, ein Ausdruck. Ja. Ne? Also ich meine jetzt irgendwie die Ärzte, Rebell, ich bin dagegen, denn ihr seid dafür, um es mal in einer Zeile zu sagen. Es gibt tausende von solchen Beispielen. Es ist eine Form von Nihilismus. Es ist auch subkulturell, klassenspezifisch sehr schwer einzuordnen. Also du hast halt, ursprünglich hast du halt irgendwie so ein Middle-Class-Ding, was dann halt aber mit der Working-Class gemischt wird. Also es ist schon ein neues subkulturelles Phänomen. Es ist nicht so starr, sehr fluid. Ja, was ist Punkrock? Es fächert sich auf, es ist musikalisch schwer einzugrenzen. Du kannst, wie ich am Anfang erwähnte, von den Roots gehen. Es ist mehr eine Einstellungssache zu den Dingen. Aber es ist auch, und da stellt sich halt die Frage, die du mir gestellt hast, ist Donald Trump ein Punk? Ne? Denn wenn es nur um Einstellung geht, dann ist Donald Trump definitiv ein Punk. Also es ist ein Konglomerat aus vielem.
Ja.
Und es ist, glaube ich, nicht nur roter Minirock, aber es ist auch nicht nur Nietengürtel, Lederjacke, Biersaufen. Also
es ist auch nicht nur Powerchord und schnell Gitarre spielen.
Ja.
Letzten Endes wird es diskursiv bestimmt, oder?
Es wird diskursiv bestimmt und schön, herzlichen Dank. Wie ich bereits meinte, also ich meine, macht was draus und guckt. Und ich denke, es ist eine sehr fluide Form von Jugendkultur. Und also ich möchte eigentlich lieber vereinnahmen als outsourcen.
Ja,
so, ich find
ich gut.
Dieses
mittlerweile ja auch mehr als Jugendkultur.
Ja, ja, also ich meine jetzt irgendwie, es gibt, weißt du, jetzt rufe ich 5 Leute an und sage, ist NoFX Punk, dann sagen die, das ist doch kein Punk, Mann, nur die Sex Pistols sind Punk, so, ne? Und, aber natürlich, lass doch NoFX auch Punk sein.
Ja.
Weil das passt schon.
In dem Sinne verabschieden wir uns. Daniel, ich fand, das war eine ganz tolle Sendung. Punk's Not Dead, Podcast ist auch nicht tot. Das Musikgespräch ist erst recht nicht tot zu kriegen.
Ja, ich muss jetzt auch auf meinen Tennisplatz.
Genau.
Ich alter Punkrocker.
Die zwei Punks der Musikwissenschaft verabschieden sich hier und wünschen euch alles Gute. Bleibt gesund, versucht eure Laune aufrechtzuerhalten in Corona-Zeiten. Oder vielleicht hört ihr ja dieses Musikgespräch auch zu einer Zeit, wo Corona schon längst niemanden mehr interessiert. In dem Sinne, bleibt gesund, bis bald. Ciao.
Tschüss.